Liebe Trauergemeinde, wir sind hier zusammengekommen, um zu gedenken. Bitte, was ist denn das?
Jetzt ist er tot, für immer.
Ruhe bitte auf den billigen Plätzen. Wir sind hier zusammengekommen, um zu denken an Heinz, Herbert, Christian, Holger und Bertram, die alle, bitte Ruhe bitte jetzt da hinten, die alle in einem fürchterlichen, tragischen Vorfall zusammen mit ihrem ganzen Stammtisch, weil sie sich getroffen haben, obwohl sie offenbar, jetzt Ruhe bitte, obwohl sie offenbar Corona hatten, haben sie sich getroffen, sind dann mit einem Bus, dann sind sie mit dem Bus losgefahren, nach Mallorca wollten sie fahren und sind dabei in einen Schneesturm geraten. Es ist alles eine bisschen schwierige Geschichte. Ich muss ja auch alles selber nachlesen, was genau passiert ist. Und ein Eisbär hat dann sich auf die Straße hingestellt. Und da sind die dann... Da sind sie dann alle ausgestiegen, haben sich den angucken wollen. Und dann gab es aber einen Vorfall mit... da kam ein anderes Auto angefahren, von hinten relativ schnell... konnte aber gerade noch abbremsen, ist also gut gegangen, dann sind die weitergefahren nach Mallorca, ja, ist alles gut gegangen, kann ich hier gerade lesen, dann sind die weitergefahren, haben den Eisbär mitgenommen, der war aus einem Zoo ausgebrochen in Südfrankreich, dann sind die erst zu dem Zoo. Und der Eisbär hat aber dann Corona bekommen. War aber nicht so schlimm. Ist nicht gestorben davon, hat nur schreckliche, Husten bekommen. Was sehr unangenehm war für die Kinder, die dann in den Zoo gegangen sind, obwohl Corona ist. Und die haben dann ihren Eltern Fragen gestellt, warum der Eisbär so hustet. Auf jeden Fall, der Stammtisch ist dann weitergefahren und dann, die hatten eine gute Woche.
Der Stammtisch ist gefahren.
Ja, in Mallorca war es schön. Sind dann wieder zurückgefahren.
Im Flugzeug gefahren.
Und dann, als sie wieder zu Hause waren, dann hat die Kneipe zugemacht und haben die vor der Tür weiter getrunken und sind einer nach dem anderen erfroren, weil in dem Schnaps war Gift. Deswegen, liebe Gemeinde, wollen wir jetzt uns hinstellen und unser Kyrie-Eleison singen. Und wollen jetzt singen und für die armen Seelen beten, die da nämlich gestorben sind. An die wollen wir heute denken, liebe Gemeinde. 1, 2, 3.
Eisenbad und Meisendraht.
Mit Professor Dr. Hartmut Eisenbart
und Magdalena Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Nochmal.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Coole Literatur, nice interpretiert.
Cool Literatur.
Nice interpretiert.
Eisenbad und Meisendraht.
Das Magazin das für Eigenart.
Vielleicht wird's gut.
So. Ja, herzlich willkommen.
So.
Auf der 95,8 bei Radio Z. Es ist 16 Uhr, es ist Samstag. Sie kennen das Prozedere. Es ist der 28. November. Es ist ein bisschen schummrig, schaurig, schon außen in der Natur. Denn es ist der Monat der Trauer angesagt. In der Regel mit dem Allerheiligen eingeläutet wird, ist jetzt aber auch schon ein bisschen her. Und wir haben uns eine kleine Sendung aus den Rippen geschnitzt zum Thema Trauer. Das ist soweit mal die Einführung. Bei mir sitzt Frau Doktor, mittlerweile Meisendraht, Magdalena Meisendraht. Grüß Gott, Frau Meisendraht.
Hi.
Schön, dass wir wieder zusammensitzen.
Ja.
Dass nichts vorgefallen ist.
Dass nichts. Herr Eisenbart, Sie wissen, es gab eine von ganz oben, nicht wahr? Also die Radio Z, Obermotzen haben Sie ja zitiert, nicht wahr? Sie saßen dann so wie so ein kleines Käferchen, was man so halb zertreten hat, mit so einem abgerissenen Flügel, saßen Sie da vor dem holzvertafelten Büro von den Obermotzen, Radio Z Obermotzen, und mussten sich eine Standpauke abholen, nicht wahr? Und die dann auch in ihrem kleinen, ich darf jetzt keine Automarken nennen, ihrem kleinen Stadtauto nach Hause fahren, nicht wahr? Das war so.
Ich weiß jetzt nicht genau, worauf Sie anspielen.
Ich will darauf anspielen, dass in letzter Zeit vermehrt zu Insubordination hier gekommen ist.
Nee.
Doch, sehr wohl. Sie haben letztes Mal mich hier einfach sitzen lassen und völlig, also, das ist doch kein kollegiales Verhalten, nicht?
Es war wichtig, weil ich musste ja los.
Ja, wohin?
Ich musste zum Kongress.
Kongress? Welchen Kongress? Was finden denn jetzt um diese Corona-Zahlen noch Kongresse statt?
Kongress auf Zoom. Gibt auch andere.
Das hätten Sie aber doch auch hier in der Sendung machen können.
Nein, das geht doch nicht.
Wieso nicht?
Ich habe doch hier keinen Computer. Ich habe doch zu Hause meinen alten Rechner. Er braucht ja eine Viertelstunde zum Hochfahren.
Also in meiner Jugend, da haben wir schön unsere großen 4-Tonnen Rechenmaschinen zu den Freunden mitgenommen in so Sporthallen und haben dann LAN-Partys veranstaltet. Da hätten Sie sich mal ein Schiff von Scheibenwerfer von abschneiden können.
Glaube ich gerne. Aber ich bin eben nicht so. Aber Sie haben mich auch sitzen lassen dann.
Wann?
Weil mein Auto liegen geblieben ist.
Ja, selbstverständlich, ich war am Moderieren.
Was ja, ich habe hier in der Sendung angerufen, 15 Mal.
Ja.
Und niemand hingegangen. Sie hätten mich doch abholen können mit Ihrem Unimog.
Es war zu spät, Herr Eisenbart. Sie haben das Vertrauen verspielt. Und jetzt haben Sie ja auch diese Fußfessel an, nicht wahr?
15 Mal habe ich angerufen, mindestens. Und Sie haben gesagt, jetzt wird nicht angerufen, es ist ja hier nicht die Strafzeit.
Ja, richtig.
Ich bin aber nicht von der Strafzeit.
Doch, Sie haben ja eine Fußfessel von den Radio Z-Obermotzen an. Sobald Sie die Radio Z-Räumlichkeiten verlassen, während der Sendung, kriegen Sie Zaubertinte auf Ihre Hosen getröpfelt. Und dann können Sie mal sehen, wie blöd Sie dann ausschauen.
Das ist gemein.
Ja, ist es, aber es muss manchmal auch gemein sein.
Ich bin 87 jetzt und ich darf mir sowas gefallen lassen.
Sie müssen.
Fast 90 Jahre alt und Sie, Jungspund, haben mich da direkt verpfiffen. Das passt mal wieder zu Ihnen. Hätte ich Ihnen nicht zugetraut, aber irgendwie passt.
Sehen Sie, und da ist zugetraut, nicht wahr? Da ist ja schon viel drin von dem heutigen Thema.
Ja.
Zugetraut, nicht wahr? Das Leben ist nicht fair, das Leben ist auch manchmal unfair.
Ja,
Das müssen wir alle lernen, erst recht, wenn wir so langsam alt werden, dann lernt man das sehr schnell, dass es eben nicht mehr einfach so einfach ist und dass die Freunde einen auch verlassen, auf kurz oder lang, so ist das Leben eben, nicht wahr? Und darum soll es heute gehen. Um was geht's heute, Eisenbart? Also das haben Sie schon gesagt, richtig?
Um Trauern.
So, danke. So, Trauern, nicht wahr? Vertrauern, Trauermarsch, nicht wahr? Traueraltar zum Beispiel.
Ja.
All diese Dinge, diese Stimmungslage, dieses unergründliche Gefühlsloch.
Ja, heute möchte der Chopin gar nicht zu unserer schönen Sendung passen.
Ja, ich habe mir auch gedacht, so Sie hätten diesen Trauermarsch mitbringen können.
Ja.
Düm, 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 wie man das im Film immer, wenn, oder in so YouTube-Videos, kennen Sie das?
Düm, düm.
Kennen Sie YouTube?
Ja.
So eine Plattform.
Gibt auch andere.
Gibt auch Clipfish und.
Und Daily. Daily YouTube.
Ja.
Gibt's alles.
Ja, jedenfalls dort gibt es so eine Mimetik der Trauer.
Ja.
Dort wird dann, wenn ein Blogger zum Beispiel in die Kamera spricht. Ein Blogger, das sind die Leute, die auf diesen Plattformen ihren Content, also ihre Ware File bieten.
Was heißt das, Blogger?
Blogger, das heißt, er bloggt, also er schreibt ein Logbuch. Bloggen kommt von Logbuch schreiben, bloggen.
Ich glaube, es kommt von Weblog.
Ja,
Weblog. Frau Meisendraht. Wollten Sie mir das sagen?
Weblog.
Ah ja, okay.
Verstehen Sie? So.
Verstehe ich.
Und diese Herrschaften, oder auch Frauen, sind durchaus da auch viel vertreten. Die sprechen in Kameras hinein und reden zum Beispiel von ihrem Tagesablauf.
Ja.
Und dann kommen immer wieder Momente, wo ihnen ein Missgeschick passiert oder wo sie plötzlich beim Sprechen, sie wissen die Verfertigung des Gedankens beim Sprechen,
ja, nicht wahr?
Dass sie beim Sprechen merken, dass es eigentlich eine furchtbar existenzielle Katastrophe ist, in der sie gerade stecken. Also diese Realisierung, dass sie eigentlich nur nichts als fassadenhafte menschliche Hüllen für ein großes Nichts sind.
Ja.
Und wenn sie an diese Erkenntnis herankommen, dann gibt es diese Mimetik, dass das Bild dann schwarz-weiß eingefärbt wird und dann kommt zum Beispiel Simon und Garfunkel, zum Beispiel Sound of Silence.
Ah ja.
Oder
Hello Darkness, My Old Friend.
Hello Darkness, My Old Friend. Und dann wissen alle Zuschauer sofort, ach, jetzt sind wir wieder an diesem existenziellen Abgrund gelandet, in diesem lustigen, bunten Verkaufswelt.
Verstehe ich.
Ja, so funktioniert das im Internet.
Verstehe ich auch. Was auch eine Mimetik ist, ist zum Beispiel, wenn Sie über einen Friedhof gehen und einen Grabstein sehen. Ist Ihnen das schon mal passiert? Haben Sie das schon mal gesehen?
Mitunter, ja.
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 Unser lieber Freund C.H. Schmidtke hat uns 5 Grabsteine hier hinliefern lassen mit der Post. Die haben die hier aufgestellt und wir haben jemand die vorlesen lassen. Damit wir die, weil wir können die ja schlecht, also wir können die zeigen, aber es sieht niemand im Radio.
Ja, aber es gibt ja Hochtechnologie hier im Radio, nämlich Sprache.
Sprache, genau richtig. Und wir haben uns die vorlesen lassen, damit Sie auch zu Hause sich die angucken können. Und jetzt geht's um diesen Grabstein. Achtung, hier. Sehen Sie?
Ja, passen Sie auf, Herr Eisenbart, Sie sind doch schon 90. Nein!
Er liebte die Wahrheit. Sie liebte Gedichte. Das passte im Leben nicht, denn Poesie ist nie ganz wahr. Und die Wahrheit ist nicht ganz dicht. Eheleute Kaczmarek, September 2005.
War das jetzt nur einer? Oder?
Also jetzt, das war einer. Es gibt mehr noch. Im Lauf der Sendung werde ich Ihnen die anderen auch noch zeigen.
Herr Eisenbart, was wollen Sie denn eigentlich auf Ihren Grabstein schreiben lassen?
Also vielleicht ein kleines Bonbon vom Goethe-Vater.
Ja.
Goethe.
Ja.
Vielleicht zum Beispiel was wie Warte nur balde.
Ja, das ist ja albern.
Naja, wenn so Jugendliche vorbeilaufen.
Was wollen Sie denn da noch, wenn Sie schon tot sind?
Naja, wenn so Jugendliche vorbeilaufen, die sich denken, haha, jetzt liegt er da, der alte Sack, der stinke Sack liegt jetzt da, ist jetzt tot.
Ja,
dann steht richtig, dann denken sie sich, was steht denn da? Und dann steht da, warte nur, balde. Du Rotzlöffel.
Ja, okay, verstehe. Ja, dieses Goethe-Gedicht, nicht wahr? Dieses Wanderers, Waldwicht, Wichtel, Wanderers Nacht-Dings, ist ja auch, beschäftigt sich ja auch in gewisser Weise mit Melancholie, mit Verlust und diesen Simon und Garfunkel.
Ja.
Moment.
Und auch mit Fatalismus.
Ja, Fatalismus. Man kann ja nichts tun.
Oder auch.
Also schon eine Frechheit vom Universum.
Ja, also es geht ja allen dann so, dass es dann mal zu Ende geht.
Ja, richtig, richtig.
Und was soll man da machen? Geht man da mit einem lustigen Auge hin und schaut hin und sagt, ja gut, wenn das schon so ist, dann kann ich wenigstens vorher noch die Witzesammlung von Asmussen lesen.
Auswendig, nein.
Oder auswendig lernen, gerne.
Und auf dem Grabstein zum
vielleicht Blättern einen kleinen Witz.
Mit so einem QR-Code.
Wissen Sie, was auch cool wäre? So ein Daumenkino am Friedhof.
Oh ja, das wäre gut. Mit Grabstein.
Ja, so. Vielleicht mit einem kleinen Gag am Schluss. wo die Strichfigur, so ein Strichmännchen, das rennt, sagen wir mal, und fällt dann eine Klippe hinunter. Das ist dann die Geschichte.
Das ist ja witzig, ja.
Und wenn man rennt, diese Bilder anguckt, ja, dann sieht es aus, als wäre es ein Film.
Ja.
Und am Ende vom Friedhof ist aber eine Klippe.
Ach so, man muss rennen, um das anzugucken? Habe ich das, damit man selber auch in die Klippe runterfällt?
Ja, ja, Daumenkino.
Daumenkino.
Muss man schnell angucken.
Ja.
So eins nach dem anderen, das gibt's auch, aber das nennt sich dann Kreuzweg normalerweise, wo dann die Ikonografie ist vom Kreuzweg.
Ja,
Jesus fällt hin, Jesus steht auf, Jesus fällt wieder hin, Jesus steht wieder auf. Und am Schluss steht er nicht mehr, steht er nochmal auf,
ja,
und
am
geht
Schluss
dann zum Himmel.
Er, am Schluss sitzt er
das, ja,
irgendwo.
Das oben ist sowas wie ein Daumenkino, aber langsamer.
Ja, sehr langsam.
Da muss man sich ein bisschen Zeit für lassen.
Wenn Sie sich diese Triptychonatas
anschauen.
Triptycha.
Nein, Triptycha.
Triptychen.
Ja, genau.
Die, wenn Sie sich die anschauen, das ist zwar wie ein Daumenkino, aber da bewegt sich eigentlich nichts.
Daumenkino ist was anderes, nein, Frau Meisendrath. Das wünschen Sie sich vielleicht
aber, jetzt
mit
wir
Ihrem
aber,
Feminismus.
Jetzt kommen wir aber.
Daumenkino. Nee, aber das ist doch eine gute Idee.
Ja, super.
Da
super
ist dann, wenn man an denen vorbeirennt, man darf ja nicht rennen am Friedhof, das ist ja klar.
Ach, jetzt verstehe ich das erst. Sie wollen, dass man durch den Grabstein rein rennt, damit man, wenn man nach links oder nach rechts guckt, einen Film sieht.
Genau,
richtig. Ja, das ist ja was.
Und am Ende ist aber auch eine Klippe. Und das sieht man aber dann, man lacht noch über die Figur in dem Daumenkino, fällt dann aber auch im nächsten Moment selber runter und denkt sich, da hätte ich auch selber drauf kommen können.
Das ist ziemlicher Käse, Herr Eisenbart.
Frau Eisendraht.
Aber es ist schön, dass Sie sich auch darüber Gedanken gemacht haben.
Ich mache mir darüber Gedanken, auf jeden Fall. Ich habe einen Text, der uns vielleicht ein bisschen erden könnte und also vermag.
Ja, das ist ja auch was mit Trauern zu tun hat, nicht wahr? Erden.
Ja,
unter die
seltene
Erde.
Erden.
Seltene Erden.
Handy.
Ja, zu Asche wird man,
ja,
kehrt man zurück.
Staub zu Staub.
Asche zu Asche.
Auge für Auge.
Zahn um Zahn.
Genau, richtig. Arbeit ist Arbeit und Schnaps ist Schnaps. Hier kommt ein Text von David Telgin und der heißt passend zur Sendung Trauer. Bitte schön.
Der Atem bleischwer, das Kleid. Trauer, die dich in die Tiefe reißt. Im Dunkeln suchst du nach Licht.
Aber wir haben noch gar nicht. Also danke für den Text.
Ja, danke für den Text.
Man, wenn die, also in der Kürze liegt ja oft, aber oft auch.
Auf den, ja, das Glück, genau.
Ja.
Auf den Rücken der Pferde.
Richtig, aber man muss halt auch aufpassen, dass man dann auch zuhört, weil schon ist wieder weg. Da hat's
kaum. Pferde haben lange Beine, wissen Sie.
Ja, deswegen sagt man auch hohes Ross.
Ja, man sagt auch, es ist ein Ross entsprungen aus einem Pferdestall, sagt man auch. Das war auf jeden Fall ein Text von David Telgin, gelesen von Carsten Striebe. Vielen Dank. Der Text vorhin war gelesen von Philipp Kause. Wir wurden darauf hingewiesen, dass wir bitte die Namen auch der SprecherInnen gerne sagen,
ja,
sollen, weil die sonst traurig sind,
ihr
womit wir wieder bei unserem Thema sind, sprechen.
Stimmt, traurig sein.
Traurig sein.
Also,
waren Sie schon mal traurig, Frau Meisendraht?
Ja, natürlich war ich schon mal traurig, Herr Eisenbart. Sie nicht? Was ist das für ein... Was haben Sie... Ist das... Nennen Sie das ein Interview? Nennen Sie das ein Interview oder ein interessantes Gespräch? Stellen Sie sich mal vor, hier säße, was weiß ich, Stefan Raab als Beispiel und Sie würden den fragen, waren Sie schon mal traurig?
Ist doch eine schöne Frage.
Nein, das ist auch keine schöne Frage.
Da kann sich jeder mit auseinandersetzen.
Erstens
ja,
reißt es Wunden auf. Ja? Haben Sie ja schon mal über Retraumatisierung nachgedacht? Nein. Sie trampeln wie ein so ein Elefant durch die emotionale Stimmung in dem Raum.
Das stimmt nicht.
Und sowieso. Und dann, was will man denn da Interessantes sagen? Ja, ich war schon mal traurig. Ja, nein, Fragen in einem Interview. Das habe ich letztens von Franz Josef Strauß gehört, dass der war ja auch Journalist, dass der einen Interviewer so zur Schnecke gemacht hat, weil eine Ja-Nein-Frage und in den Karteikarten irgendwie war. Also nehmen Sie sich da vielleicht mal. Und jetzt reden wir über Trauer.
Ja, nehmen Sie sich zu Hause mal ein Beispiel an Franz Josef Strauß.
Nein, vielleicht eher nicht.
Ist das das, was Sie
sagen
wollen?
Nein, ich wollte sagen, dass ich das letztens in einem Interview gesehen habe und das war ziemlich
aber
interessant.
Aber Willy Brandt gleichzeitig, ne? Der hatte eine sehr gute Art, Der hatte nämlich, wenn so geschlossene Fragen gekommen sind, hat er einfach Ja oder Nein geantwortet.
Ja, das kann man ja auch machen.
Und dann geguckt. Ja. Nowotny hat ihn da gefragt, ob er das gut findet.
Wir können das ja mal nachstellen. Ja. Also, Sie können mich ja mal jetzt interviewen.
Wer sind Sie jetzt, Strauß oder soll ich es erkennen?
Nein, Sie...
Ich stelle eine Frage und Sie antworten dann und ich sage, ob Sie Strauß sind.
Ich bin jetzt, wir machen Politiker imitieren jetzt.
Oh je, jetzt schon.
Ja, so, also bitte.
Als hätten wir wirklich gar keine, naja gut. Herr Brandt, sind Sie zufrieden mit den Verhandlungen?
Vielleicht.
Jetzt waren Sie Brandt, oder?
Vielleicht.
Herr Bundeskanzler, waren Sie schon mal traurig?
Vielleicht.
Haben Sie Pläne für die Zukunft?
Vielleicht.
Haben Sie noch eine Frage an mich?
Vielleicht.
Wollen Sie die Frage stellen?
Vielleicht.
Kommt die Frage in den nächsten 10 Minuten?
Vielleicht.
Machen Sie heute noch was Schönes?
Vielleicht.
Darf ich mitkommen?
Vielleicht.
Wird Bier im Spiel sein?
Vielleicht. So, sehen Sie, wie das ist?
Ja.
Sehen Sie, wie das ist?
Nicht schön.
Nicht schön.
Nein, es ist nicht schön.
Und hat nichts mit Trauer zu tun. Völlig am Thema vorbei und bringt uns überhaupt nicht weiter.
Das stimmt.
So. Also, was ist Trauer? Was ist Trauer, Herr Eisenbart? Lass uns Trauer? Das mal abstecken jetzt.
Trauer ist, wenn man Sachen...
Trotzdem lacht, nein.
Das ist sowas Ähnliches. Aber ich glaube, Trauer ist, wenn man sich denkt, ja, könnte auch besser gehen. Ich glaube, das ist Trauer.
Also ich habe hier stehen, es gibt drei Bedeutungen dieses Wortes Trauer.
Ja.
Da wäre zum einen die Trauerkleidung, nicht wahr? Die kann auch Trauer genannt werden.
Ja.
Nicht wahr?
Also, ich trage Trauer.
Sie tragen Trauer. Wenn die Gondeln Trauer tragen, nicht wahr?
Ja, genau.
Das,
Nicolas Roeg.
Ja. Mickey Roeg auch.
Mickey Roeg.
Die Zeit des Trauerns nach einem Todesfall wird auch Trauer genannt. Ich bin in der Trauer.
Ich bin in Trauer, ja.
Ich bin in Trauer.
Ja, ja.
Und dann natürlich der König dieser ganzen Bedeutungen ist natürlich die Stimmungslage, die beim Verlust, insbesondere beim Tod eines geliebten Wesens auftritt. Also es wird hier nicht auf den Menschen, wenn die zum Beispiel in ihnen der Goldfisch stirbt,
ja,
und dann ist da auf einmal dieses Simon und Garfunkel-Moment, diese dunkle Leere, Hello Darkness, aber, my old friend.
Aber wenn ich keinen Goldfisch habe, Frau Meisendraht.
Dann nehmen Sie eine Katze.
Und was soll ich mit der Katze machen?
Die muss dann sterben. Das ist wie bei dem Drehbuchschreiben, nicht wahr? Wenn am Anfang der Hauptcharakter eine Katze...
Das ist wie bei Schrödingers Katze, oder?
Wenn der am Anfang der Hauptcharakter die Katze stirbt, dem die wegstirbt, dann ist es kein guter Charakter. Das hat mal jemand aufgeschrieben in einem Drehbuchkurs.
Ja. Wenn die Katze stirbt, ist die Figur ein Schwein.
Ja, richtig. Oder halt zumindest nicht gut.
So. Ist das so eine ungeschriebene Regel?
Nein, das ist eine geschriebene Regel. Da gibt es ein ganzes Buch drüber, wo das wiederholt wird, immer wieder.
Ah ja.
Diese Regel.
Die ganze Zeit?
Ja.
200 Seiten?
Ja. Na, manchmal wird auch gesagt, wenn die Katze lebt, dann ist es ein guter Charakter, damit das klar wird.
Haben Sie ein Beispiel für unsere ZuhörerInnen? Das wird jetzt ein bisschen schwierig.
Ja, schwierig gerade.
Kennen Sie Inside Llewyn Davis?
Ja, kenne ich.
Das ist der Mann, der auf die Katze aufpassen muss.
Ja, richtig, richtig. Der die Katze anderen. Am Anfang nimmt er die auf oder so, glaube ich.
Und die rennt aber immer weg.
Ja, richtig.
Es ist ein kleines komödiantisches Detail in diesem Film. Eigentlich geht es um Musik.
Ja.
Katzenmusik nämlich. Die Katze rennt aber immer weg.
Mhm, sehen Sie? Und die Katze ist quasi ein Symbol?
Ja.
Für das, was zu finden ist oder zu der, die...
Für Säugetiere ein Symbol.
Nein, ein Symbol für die... Hauptfigur, für die Verortung der Hauptfigur in der Welt, nicht wahr?
Ja.
Ob die Welt ihr abhanden kommt, nicht wahr? Da spielt ja dann auch Trauer eine Rolle.
Ja, oder kennen Sie Garfield?
Garfield natürlich.
Mit Gottschalk.
Bigger than life, nicht wahr?
Mit Gottschalk.
Garfield Weighs In, nicht wahr? Diese berühmten Titel dieser ersten Bücher, dieser Monumentalwerke.
Nee.
Ach so?
Mit Gottschalk.
Ach so, dieser computergenerierte Film.
Computerfilm.
Ja, okay.
Den Gottschalk gedreht hat.
Ja.
Mit der Kamera.
Mhm.
Mit dem Computer. hat er die Figuren ausgeplottet und dann hineingeplottet. Gottschalk, hätten Sie das ihm zugetraut, Frau Meisendraht? Ja oder nein? Sie müssen eine Antwort geben, hätten Sie das Thomas Gottschalk zugetraut.
Ich kann mich nicht entscheiden, ob ich
das... Haben Sie Wetten, das geguckt?
Nein, habe ich tatsächlich nicht, aber es war bestimmt schön. Wie war es denn?
Es war ein bisschen... Traurig. Ich habe es natürlich angeguckt, vielleicht. weil ich finde, Trauer hat auch immer ein bisschen was mit... Naja, an frühere Zeiten zurückdenken
zu tun. Ja, das ist richtig. Nostalgie zum Beispiel ist ja auch eine Art der Trauer. Man trauert ja um etwas, was war und was nicht mehr ist.
Also Sentiment.
Sentimental.
Sentiment ist quasi, also es ist so ein kollektives Sentiment,
ja.
Dieses Wetten, das.
Ja, das richtig,
ist sehr,
richtig.
Sehr spannend.
Es ist auch ein nicht überwundenes Trauma, könnte man fast sagen.
Stimmt. Ja. Das ist ein bisschen wie unser 9-11, kann man sagen.
Im Großen und
Ganzen. Wo dieser mutige junge Mann so dumm über diese Autos drüber gehüpft ist. Also als wüsste der nicht, dass der Mensch nicht zum Fliegen gedacht ist. Hätte er sich einfach nur mal... Da ist auch
diese Hybris wieder drin.
Ja.
Ich war die bei Daedalus und Ikarus in der Geschichte vorkam. Diese Hybris.
Genau, über den haben wir noch nie geredet.
Nein, zum
Beispiel.
Nie, noch nie.
Der hätte sich einfach mal nackig im Spiegel angucken müssen, um zu wissen, dass der Mensch dafür nicht gemacht ist, über Autos zu hüpfen. Aber das war quasi... Das war Gottschalks dunkelste Stunde und danach dieses Reboot, sagen wir ja im Schaubitz, das Reboot mit Lanz, der sehr gut gemacht hat, sehr gut. Das haben ihm die Deutschen nicht gedankt und haben ihm gesagt, nee, geh weg. Und jetzt haben sie den Salat, gibt gar kein Wetten, das mehr. Und jetzt plötzlich Twitter... alles voll.
Alles ganz voll. Aber auch nur für 2 Tage. Dann ist ja auch wieder Schluss.
Dann ist auch wieder Schluss.
Wer hat denn jetzt gewonnen? Wetten, das?
Wetten, das?
Gewonnen.
Das war der Spickermann.
Der Spickermann?
Spickermann.
Der hat der Ballons abgespickert oder was?
So ähnlich.
Ist das große Highlight gewesen? Na, nee, vielen Dank auch. Prost Neujahr, sage ich
dann
nur.
Der hat eine Weltkarte vor sich gehabt.
Mhm.
Und dann war die Weltkarte weg. Und er musste auf die Länder spickern, obwohl die nicht mehr zu sehen waren. Das war cool.
Spannend.
Und jedes Mal, wenn er die Erde getroffen hat, hat er einen Punkt bekommen.
Und glauben Sie, dass jetzt nach dieser Sendung, das war ja ein Unikum, nicht wahr? Also
hier bei uns in Nürnberg.
Ein Einzelfall, ne? Ja, bei uns in Nürnberg. Wir wissen es alle, ja, großes Hallo. Wo war das denn überhaupt? War das dann...
Messe.
Da, wo das Impfzentrum ist. Haben die
Im Impfzentrum.
Haben die dann gleich geimpft, die Leute?
Der hat ja in den Spickern war ja Impfe drin.
Ach so.
Und hinter der Wand waren internationale Stars.
Xavier Naidoo zum Beispiel.
Zum Beispiel Schiffmann und die ganzen anderen
Halunken. Tatort-Schauspieler.
Genau. Schimanski zum Beispiel. Waren alle da. Alle waren Heino Ferch. Heino Ferch hätten sie sehen müssen, hören müssen, sehen müssen. Der hat keine Stimme gehabt. Der hat sich angehört wie ein...
Der hat sich angehört wie Erdogan bei wenn er Husten hat.
Ja, so ähnlich.
Wie Donald Duck
und
Mickey Mouse
gemischt. Ja, bisschen wie Donald Duck, das stimmt. Der klang wie ein Schwein. So jemanden sollte man nicht ins Fernsehen lassen. Das ist meine Meinung. Ist nur meine Meinung. Ich gerate hier ein bisschen ins...
Ja, wir sollten eigentlich auch über Literatur reden. Ich wusste gleich, dass Fernsehen inzwischen auch schon...
Ja,
es ist Kultur. Es ist in gewisser Weise Kultur.
Es ist Populärkultur. Das kommt man nicht umhin. Darüber. Wir hören uns noch so einen Grabstein an, würde ich sagen, von C.H. Schmidtke. Bitte schön.
Lass mich dir einen Ratschlag geben, auf dass dein Dasein besser wird. Die Angst vergelte mir mein Leben. Die Angst, dass mir etwas passiert. Vorsorglich blieb ich oft zu Hause und lebte meist in Sicherheit. Doch ob mit Wein oder mit Brause, so oder so vergeht die Zeit. Dann wurde ich alt und jeder sagte, so jung aussehen möchte ich auch. In Wahrheit, weil ich nie was wagte, war ich einfach kaum in Gebrauch.
Egal ob Wein oder ob mit Brause, gelesen hat Philipp Kause, könnte man auch sagen. Ne?
Können Sie mal bitte den Chopin ein bisschen, das ist ja furchtbar.
Er ist furchtbar laut jetzt.
Oh.
Aber ich habe auch eine Interferenz drauf. Hören Sie das auch?
Ja, das klingt interessant.
Es knistert.
Vielleicht ist das eine Botschaft aus der Anderswelt.
Vielleicht. Ach, haben
Geister.
Sie Geisterwelt, da können wir auch mal drüber
reden. Ja, natürlich, selbstverständlich.
Wollen wir erst mal drüber reden, was Trauer ist?
Haben wir doch gerade.
Ach so.
Also das Moment des Verlustes.
Ja.
Einer Person, auch eines Gegenstandes, kann auch zu Trauer führen. Ich glaube, wenn sie zum Beispiel, weiß ich nicht, ihr geliebtes...
Ihr Haus verlieren.
Ihr Haus verlieren.
Wissen nicht mehr, wo es ist.
Und das kann auch Trauer evozieren, wie ein Kaleidoskop.
Wenn sie ihr Kaleidoskop verlieren.
Zum Beispiel ihr geliebtes Kaleidoskop.
In der U-Bahn zum Beispiel.
In der U-Bahn.
Liegen lassen. Da kommt jemand, freut sich vielleicht, aber für einen selber ist das eine große...
Innerlich gestorben quasi.
Ist furchtbar laut.
Ja, es nervt auch einfach. Der Psychoanalytiker John Bowlby, es gibt ganz viele so Modelle der Trauer. Phasen, Sie haben das bestimmt schon mal gehört. Phasenmodelle.
Fünf Phasen der Trauer,
richtig, kennen Sie. Da gibt es
Verleugnen.
Mhm.
Wut. Hass. Existenzialismus. Online-Shopping, Verhandlung auf eBay zum Beispiel. Es gibt aber auch andere Online-Shopping.
Mhm.
Und dann Akzeptanz am Schluss.
Richtig, aber es gibt auch, das haben Sie sehr schön zusammengefasst.
Habe ich es hinbekommen?
Ja, ich glaube.
Das ist lange her, ich habe das studiert, ja. Ich dachte, er wäre aus. Ich habe ein bisschen...
Aber das hat jetzt was, es hat was Getrageneres jetzt.
Ja, ist gut. Viel los.
Endlich mal auf Moll gebürstet hier.
Ja, ich habe schon überlegt, ob es irgendjemanden, ob ich einen Pianisten in Nürnberg kenne, der vielleicht der Moll beherrscht und der quasi uns den ganzen Chopin auf Moll einspielen kann. Habe ich keinen gefunden.
Die sind ja auch schwer beschäftigt heutzutage.
Ja, Moll-Lieder schreiben, das ist jetzt momentan ja in.
Gefragt,
hip. Ja, hip.
Ja.
Genau, anderes Welt.
Anderes Welt. Ja, wir waren bei den Geistern, ich war bei der ontologischen Leerstelle, wie man fast schon sagen könnte.
Ja.
Also etwas ist da, was nicht da ist.
Paranormale.
Ja, nein, lassen Sie uns doch erstmal von der philosophischen Seite herangehen. Ich war also, ein Mensch ist gegangen, von mir aus der Opa als Beispiel.
Ja.
Und sie leben in dem Haus des Opas oder der Opa war da.
Ja.
Und jetzt ist er nicht mehr da, aber es ist das, was er zurücklässt, ist noch da und es ergibt so eine Art Leerstelle, eine gedachter Opa, der noch da ist.
Der noch da ist.
Ja, verstehen Sie, was ich meine?
Man riecht ihn noch ein bisschen.
Die ontologische Leerstelle, die in der Luft schwebt.
Verstehe, oder die Pupse.
Manchmal olfaktorische, manchmal ontologisch, das können Sie
sich dann... Das hängt noch ein bisschen in den Möbeln, in den Sesseln, Sie kennen das.
Ja.
Für 45 Jahre reingepupst, das bekommt man nicht weg mit so... Lufterfrischung.
Und da ist ja eben die Trauer eine wichtige Phase, auch wenn wir das auf diese Zeit beziehen. Ich weiß, also die Trauerphase, dass man den, sagen wir mal im übertragenen Sinne, Furzgeruch des Opas quasi dann überwinden kann und die Zeit, die es braucht, um das halt, dass sich das löst aus dem Haus, aus den Räumen, aus dem Kopf. Das ist dann die Trauerphase. So kann man das vielleicht.
Das ist aber manchmal hört das nicht auf. Manchmal kann man das gar nicht sagen. Da muss man das Haus verlassen. Und erst dann ist auch der Geist weg. Also wenn neue Menschen hineinkommen in das Haus, die nichts von dem alten Opa wissen, dann ist der Geist auch weg.
Ja, richtig, richtig.
Weil die denken sich noch, was riecht hier so?
Ja.
Schmeißen die Möbel vielleicht raus, gehen dann zu, weiß nicht, Secondhand, stellen neue Möbel rein, wo andere Großväter rein. Und stellen die rein und dann kommt eine ganz neue Melange.
Das stimmt, ja. Dann mischen sich die Geister. Und vielleicht ist es dann auch irgendwann egal.
Ja.
Richtig, und also rein so von der, sagen wir mal, westlichen Kultur gedacht her, sind ja Geister auch immer sozusagen die Seelen, die es nicht geschafft haben, überwunden zu werden. Das hat ja nicht nur, also diese Geistergeschichten, so plump sie auch manchmal sind, es geht ja meistens darum, dass eine Seele noch nicht den Zugang in das Jenseits gefunden hat.
Ja, es geht sogar noch weiter. Das ist ja meistens sogar, wie Sie vorhin gesagt haben, Trauma.
Ja,
spielt richtig, eine große Rolle. In der Vorstellung von dem Geist. So sagen wir mal, wir haben so viel nicht besprochen.
Ja.
Wir wissen zum Beispiel nicht, wo du das Geld vergraben hast. Wie hast du das? Hast du etwa so viel Geld mit sechs Hotlines hier aus dem Fenster rausgeschmissen. Diese Fragen konnte man nie stellen.
Ja.
Und das ist so ein bisschen das, was noch, das ist so das Trauma, das über der Familie schwebt. Nicht eine Seele, denn das ist nochmal ganz was anderes, sondern sagen wir Poltergeist.
Ja, Poltergeist. Ist mit dem Film, Vogel in der Truhe am Anfang. Ja, kennen Sie das?
Und wo die Stühle dann auf dem Tisch stehen, das ist total absurd. Das ist ja total verrückt. Den Film habe ich mir nicht angeschaut.
Ach so, weil da ist am Anfang, wird ein Vogel vergraben im Garten.
Im Garten.
Ja, und das ist sozusagen schon der Hinweis, dass es jetzt hier gleich abgeht, weil da ein Friedhof schon drunter ist unter dem Haus.
Nicht und wahr? Ein Wesen der Lüfte quasi in der Erde drin
ist. Ja, richtig. Da also ist
da ist einiges
kehrt sich quasi, da kehrt sich die Steinwelt und die Wolkenwelt, die drehen sich dann um.
Und dann kommt Lava und Eiswelt, die fehlen da noch. Und dann, erst dann ist man beim Bowser. Das ist sehr spannend auf jeden Fall. Da haben wir letztendlich diese Geistergeschichten in der westlichen Literatur eigentlich, das ist oft was Bedrohliches.
Ja, natürlich.
Weil eine ganze Gesellschaft, zum Beispiel auch Friedhof der Kuscheltiere, das ist ja so ähnlich wie bei Poltergeist, da geht es ja eigentlich um eine Schuld, die eine ganze Gesellschaft, quasi die amerikanische Gesellschaft, die da eingewandert ist, die auf sich geladen hat in dem Genozid an der Urbevölkerung.
Richtig.
Und das äußert sich dann in unerklärlichen Phänomenen.
Oder denken Sie an auch wieder Stephen King, The Shining, nicht wahr?
The Shining.
Wo das Trauma quasi ist, dass der Vater handgreiflich wurde und auch sein Vater ihm gegenüber handgreiflich wurde und sich quasi so eine Art Erbtrauma sich durch die Familie zieht und es immer wieder darum geht zu befragen, wie kommen wir aus einem Kreislauf der Gewalt heraus? Ja. Nicht wahr? Das ist auch ein Trauma, was über dieser Familie schwebt.
Vielleicht sollten wir mal eine Sendung über Trauma machen und
vielleicht
die Traumaforscherin Caroline Schaum einladen.
Vielleicht.
Die dazu nämlich sehr viel weiß.
Aber wir Thema wissen schon auch ganz schön viel, Herr Eisenbart.
Wir beiden kann man nicht viel vormachen. Ja,
wir brauchen das eigentlich nicht, aber für Sie, liebe Zuhörerin, wäre vielleicht auch mal...
Wäre es gut, wenn Sie sich mal anderweitig noch mal
ein bisschen Wenn Sie ein bisschen machen. Lesen würden, nicht immer nur wir.
Ja.
Was meinen Sie, was wir alles lesen?
Wir kauen Ihnen Monat? Hier alles vor, hören hier kaum Texte. Das ist
eine Frechheit
sondern machen die komplette Kulturgeschichte der letzten 250 Jahre.
Eigentlich eine Frechheit, sich vors Radio zu setzen und einfach zu meinen, dass man da einfach zuhören kann.
Einfach sich hinsetzen mit ich mache heute nichts mehr. Heute ist Sonntag, ich sitze schön in der Küche und esse meinen Kuchen. Apropos Kuchen, wollen wir...
Sie wollten eigentlich Tee machen, haben Sie gesagt.
Ich habe Tee gemacht, wollen wir den jetzt einfach
mal... Ja, sehr gerne. Es ist mindestens ein längerer Text, denn ich habe einen aus der Redaktion gefischt. Vielleicht, wenn Sie wollen, können Sie den jetzt mal anmachen.
Ja.
Der ist nicht... Oder haben Sie noch was Besseres für jetzt?
Ja, nee, den können wir jetzt gerne, aber den würde ich auch gerne
hören. Ja gut, dann machen Sie einen anderen ran. Sie haben ja die Kontrolle.
Ich mache einen anderen.
Ja, machen Sie doch.
Frau Meisendraht.
Kreuz.
Kein. Ich hole jetzt den Tee und wir hören dazu Gedächtniskirche von Harald Kappel. Diesen Text hat er selber eingesungen.
Kirchegard.
Na, Kirke wie die Nymphe.
Ah, wie die Nymphe, schon. Natürlich.
Ja, ja.
Klar, na, ich weiß das, ich habe ja gelesen.
Stimmt, Sie sind ja intelligent.
Vom Radio Sie sind einfach nur zu.
Gebildet.
Ja,
gut. Bitteschön.
Gedächtniskirche. Die Sonne steht tief auf der Einfallstraße zum Kortex. Tinte tritt auf dem Asphalt hervor, eine unbekannte Sprache fremd und blutend. Zimmer zu Zimmer eine elektrische Spur, ein Zittern der Raumzeit. Die Gravitation, sichtbar gemacht in dir, wendet sich zwischen Dunkelheit und Licht. Im Nistkasten wächst der Wald, schwer öffnet sich mein Verstehen. Unter seinem Holz, unsichtbar in mir, glitzert deine Fantasie.
Ja, ey, der Zacken. Das haben sie ja mit dem Tee haben sie ja getimt wie ein Streifenhörnchen.
Ja, ich habe eine eigene Sendung bei Radio Z. Nicht umsonst. Da habe ich mich lang für vorbereitet. In Kleinstarbeit. So,
welche Tasse wollen Sie, die große oder die kleine? Ist auch egal, wir reden weiter. Sie hatten ja vorhin andeuten lassen mit Ihrem Grabstein, nicht wahr, dass da draufstehen könnte, warte nur bald, rufst du auch, nicht wahr? Das war ja Ihre Idee.
Ja. Das war meine
Ich wollte noch Idee, über ein mittelalterliches Sujet reden.
Ja, bitte.
Den Totentanz, nicht wahr? Den Totentanz. Kennen Sie das?
Totentanz.
Das sind dann immer so Skelette abgebildet, die mit Violine spielen und dann
lustig. Hieronymus Bosch.
Zum Beispiel, weiß ich gar nicht, ja, wahrscheinlich.
Ja.
Das ist ja ein immer wieder aufgegriffenes Motiv. Ja. Sowohl in der bildenden Kunst als auch in der Literatur, nicht wahr?
Ja.
Die Skelette tanzen nachts. Und das ist beruht auf einem alten Volksglauben, wussten Sie das? Nämlich,
Nein.
dass nachts um 12, ich war zur Geisterstunde, da sind die Geister wieder, dass die Toten aus ihren Gräbern steigen, wie so Zombies, und anfangen zu tanzen. Und quasi die Menschen gemahnen mit den Worten, was ihr seid, das waren wir, was wir sind, das werdet ihr.
Aha.
Verstehen Sie? Also da ist genau dieses Warte, nur bald der Ruste auch, das steckt da schon mit drin. Und da schließt sich doch der Kreis, nicht wahr?
Ja.
Totentanz wollen Sie auf Ihrem Grabstein. Goethe hat das auch quasi aufgegriffen vielleicht.
Ja.
Und es ist also ein Volksglaube, dass man sich quasi nachts mal kurz wenigstens erinnern sollte, dass man auch irgendwann vergeht, nicht wahr?
Ja, das ist ja, Moment mal.
Um 1360 entstand in Würzburg die erste deutschsprachige des sogenannten Danse Macabre.
Ja. Ja.
Das wollte ich nur sagen. Von Guy Marchand. Der Totentanz von Hans Holbein des Jüngeren. Kennen Sie den?
Kenne ich nicht.
Naja,
gut. Doch, kenne ich.
Also,
Moment mal, ist doch ein Maler.
Ja, das ist ein Maler, das ist richtig.
Holbein.
Ja. Das ist richtig. Der hat das auch verarbeitet.
Der hat den Danse Macabre gemacht. In Würzburg.
Der hat das gemalt.
Ach so. Verstehe. Das ist ja auch heute noch.
Nur das zeitlich
gerne
einzuordnen, 1360, also das ist ja wohl Mittelalter.
Das gibt es ja auch bei der Mickey Maus.
Totentanz.
Den Totentanz,
ja,
na klar.
Erzählen Sie von dem.
Wie hieß das? Mary Melody oder so. Ganz früher Mickey Maus Cartoon. Wo die Skelette tanzen.
Ach so, das meinen Sie, dieser Zeichentrick mit den Skeletten, ja.
Ja.
Das ist ja das wahrscheinlich auch.
Das ist Danse Macabre.
Und das hat mit der Trauer natürlich zu tun, weil man sich ja dann auch wieder vorstellt, dass da noch was ist.
Ja.
Also, selbst wenn quasi Verrottungsprozesse chemische stattfinden.
Ja, hier zumindest.
Dann ist ja da trotzdem noch was da. Knochen sind zum Beispiel noch übrig, deswegen ja Skelette als Symbol für den Tod auch, nicht wahr? Das, was bleibt, wenn man zur Asche geworden ist.
Aber die Skelette, also ich sag mal, die Leichen, die verwesen ja heuer gar nicht mehr, also heutzutage. Haben Sie es mitbekommen? Wenn jetzt die Gräber nicht verlängert werden.
Ja.
Hat man immer öfter, dann werden natürlich die Gräber geöffnet.
Ja.
Und dann stellt man fest, in den letzten 50 Jahren ist es immer weniger zu Verwesungsprozessen gekommen. Die sehen manchmal zum Teil immer noch aus wie zu dem Zeitpunkt, wo sie, sagen wir, eingeschult wurden. Also die verwesen fast gar nicht mehr.
Mhm.
Ist eigentlich auch interessant, dass das... hat jetzt nichts mit Evolution zu tun wahrscheinlich, aber hat auf jeden Fall was
naja,
mit unserem Lebensstil.
Naja, aber ist ja nicht auch, das unterscheidet sich ja kulturell auch sehr stark, nicht wahr? Wie begraben wird, nicht wahr? Also in Amerika zum Beispiel ist es sehr wichtig, dass viel Konservierungsstoffe beigegeben werden,
ja,
damit die frisch bleiben.
Ja.
Und dann ist kein Wunder, dass wenn man das ausgräbt, dass es dann wieder alles frisch und gut aussieht.
Ja.
Und in anderen Ländern wird ja auch, also da gibt es ja die verschiedensten Philosophien. Manche,
in Südtirol.
In Südtirol.
Zum Beispiel der Ötzi.
Ja. Das war wahrscheinlich eher ein unfreiwilliges Frischhalten.
Ach so. Ägypten.
Ägypten, ja, Ägypten natürlich. Aber die Kulturtechnik des Konservierens der Leichen ist ja auch interessant, eigentlich widersinnig. Man möchte ja eigentlich, man sagt ja auch Asche zu Asche, Staub zu Staub.
Ja, weg.
Weg. Und eigentlich kann die Natur das ja selber wegmachen.
Ja.
Das ist ja eigentlich kein Problem für die
Natur. Mit Würmer
oder auch halt vor allen Dingen Bakterien und Gasen und so Sachen.
Ja.
Und aber man trotzdem als Mensch, als kulturelles Wesen dann doch seine Toten sich erstmal aufheben möchte und nicht will, dass man zuschauen muss, wie die so zerfallen.
Das ist
ein Tabu, ist das.
Man will quasi auch noch im Tod auch noch kultiviert sein, wenn jemand vorbeikommt zum vielleicht mal einen Tee trinken, ja, oder so, dass man auch noch aussieht.
Ja, oder denken Sie an Lenin?
Ich denke oft an Lenin.
Ja, sehen Sie, der ist ja auch ein...
Der ist auch mumifiziert. Ja,
den kann man angucken und zum Tee einladen.
Was ist mit Kryogenik?
Das Einfrieren, meinen Sie? Dass
haben diese, Sie da Lust drauf?
Nein, habe ich nicht. Aber da, so meinen sich in seine Kältekammer reinzulegen und dann zu hoffen, dass man dann wieder aufwacht,
ja,
irgendwann.
Ja, kostet 200.000 Mark. Euro.
Also, ich weiß nicht, ob man... Ich weiß nicht, irgendwann muss ja auch mal gut sein. Vielleicht ist das auch das Ziel. Vielleicht sollte das auch das Ziel sein. Ich war, dass man irgendwann sagt, ja, jetzt ist mal...
Stellen Sie sich mal vor.
Ja.
Sie lassen sich jetzt einfrieren und in 12 Jahren werden Sie wieder aufgetaut und sind Sie der Captain America. Stellen Sie sich das mal vor. Und dann sind alle gestorben. Naja, nicht alle, sind ja nur 12 Jahre vergangen. Aber ich weiß noch nicht, wie weit uns diese Technologie bringen wird. Mir ist da ein bisschen mulmig davor. Mir ist ja jetzt schon, ich verstehe ja jetzt schon das meiste nicht mehr.
Können Sie den Chopin ein bisschen leiser
machen? Noch leiser. Ja, ich höre zum Beispiel nicht mehr so gut.
Vielleicht kann man nur ihr Ohr einfrieren und dann später wieder auftauen.
Das ist eine gute Idee.
Ja.
Wenn man eine Technologie hat, wo man besser hören kann, gibt's ja bis heute nicht.
Gibt's ja
nicht.
Und
dann kann man mir die Ohren wieder hinmachen.
Ja.
Die sind aber ganz klein und schwarz, weil die erfroren sind. Schade. Hier kommt noch ein Text von David Telgin. Der Text heißt Zurück und wir freuen uns sehr. Bitteschön.
Trauer, Tränen und Abschied. Verlust, Schmerz und Loslassen. Dein Weg aus der Dunkelheit. Stufe für Stufe findest du zurück in dein Leben.
Ich war, als Sie drüber geredet haben, was wir singen sollen,
ja,
da war ich ein bisschen, das war schon ein bisschen spät für mich. Ich war etwas neben dem...
Ja, Sie haben gestern was gemacht.
Ja, richtig. Ich war im Außendienst, könnte man sagen.
Für uns haben Sie...
Ich habe Literatur gemacht, präsentiert, vorgestellt, Leute interviewt.
Als Frau Meisendraht?
Ja, naja, als, ja.
Oder haben Sie Moderator. Eine Rolle gespielt?
Ich habe eine Rolle gespielt.
Wen haben Sie gespielt?
Andreas Weber habe ich gespielt. Ich habe mir eine männliche Rolle zugelegt, weil ich gedacht habe, das wäre doch mal witzig, die Geschlechter einfach umzudrehen, um zu schauen, wie das so ist.
Sie sind mir
wie
eine.
Sich das so als Mann moderieren lässt.
Sie sind ein verrücktes Huhn.
Um sich auch so ein bisschen in sie hineinzufinden.
Ja.
Weil das ist ja mit der Parität so eine Sache.
Und
man weiß ja immer nicht, wie es für die anderen ist. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache das jetzt.
Adrian Weber heißt er.
Andreas.
Andreas Weber.
Ja.
Weber wie der Komponist.
Richtig. Und es kommt noch besser. Meinen Sie, als ich gefragt wurde, wo der wohnt, also wo ich wohne,
ja,
habe ich gesagt, ich wohne in der Holbeinstraße wegen dem Totentanz.
Wirklich?
Damit es noch ein bisschen gruselig wird, das hat keiner verstanden.
Aber finde ich gut, dass Sie es zumindest nicht unversucht gelassen haben. Können Sie mal ein bisschen vormachen, wie der Andreas Weber so drauf ist?
Ja, der Andreas Weber ist ein, sagen wir mal, mäßig gebildeter...
Machen Sie mal was vor. So, wir machen
was
jetzt
soll
mal,
ich vormachen?
Wir machen jetzt konkreter. Mal Interview.
Okay, wollen Sie mich als Andreas Weber interviewen? Oder soll ich Sie als Andreas Weber
interviewen? Ich interviewe Sie
ja,
als
also,
Andreas
okay, dann
Weber.
Bitte.
Machen Sie schon lang was mit Literatur?
Naja, weiß ich nicht. Also, ich habe schon früh mich für Texte interessiert.
Wie alt bist du?
Also bitte, seit wann sind wir denn beim Perdu? Also ich weiß auch nicht.
Ja. Waren Sie schon mal in Erlangen?
Ja, ich war, ich habe da studiert für, ich war bei 3 Vorlesungen in Germanistik da und habe mir das angeschaut und habe mit dem Professor über Gottfried Benn geredet.
Haben Sie schon mal unsere Sendung gehört?
Ja, meinen Sie Eisenbart und Meisendraht? Ja, ich ab
vielleicht.
Und zu, ich habe auch schon übrigens, das sollten Sie wissen, ich habe schon mal einen Text eingesendet auch.
Ach so.
Ja, also dann bitte Hausaufgaben machen, bitte Gas geben.
Bitte Gas geben.
Bitte Gas geben.
Einverstanden.
So ungefähr müssen Sie sich das vorstellen, Herr Eisenbart.
Ah, interessant. Und interessanter junger Mann, finde ich sehr, sehr sympathisch.
Ja, ist schwierig, diese Stimme auch durchzuhalten. Für 2,5 Stunden saß ich im Erlanger E-Werk bei einer Literatur und musste zu oder durfte zuhören.
Wofür steht E-Werk?
Elektrokommunikation.
Also gibt es viele Telefonhörer in dem...
Das ist eigentlich ein Industriekulturmuseum gewesen.
Ach so.
Aber dann haben die Zecken haben da Bühnen reingestellt und haben sich das vereinnahmt als Freiraum, haben sie gesagt. Und jetzt ist es.
Sie meinen die Ökofaschisten?
Ich meinte eher die Kommunisten, kommunistischen Sozialisten.
Das ist für mich alles synonym seitdem.
Aber das ist ja dann auch wieder nichts geworden für die, weil dann es kam eine Bar rein, damit die Geld haben die Geld gemacht und dann war alles kaputt.
Dann war der Kapitalismus auch wieder da.
Ja, richtig. Ich habe eine Pizza gegessen.
Ja.
Ich habe Timo Wermisch gesehen.
Wirklich?
Ja, der hat U-Bahn gelesen.
Haben Sie ihn gefragt, ob er mitkommen will in die Sendung?
Der war schnell wieder weg. Aber er hat laut gelesen, kennen Sie den? Hat ein neues Buch gemacht.
Wirklich?
Hat ein neues Buch mit einer U-Bahn. Und das ist ein bisschen, soll ich das mal nachmachen?
U-Bahn.
U-Bahn.
Ah, okay.
Transportmittel. Wissen Sie, wie das geht?
U-Bahn, wie das geht?
Nein, wie das Buch von dem Timur ist, wenn man das liest.
Nee, sag.
Das ist ungefähr so. Ich sitz starre. Gegenüber guckt. Füße auf die Bank. Geht gar nicht. Haltbremse. Oh mein Gott. U-Bahn fährt. Schnell. Schnell. U-Bahn. Fenster. Auf. Oh mein Gott. Windzug. Gegenüber. Schwanger. Dicker Bauch. So ungefähr geht das.
Gefällt dann, mir gut.
Ja, so ungefähr ist
wenn das, Sie das machen.
Ja, das,
ich weiß nicht, ob mir das gefällt, wenn Wermisch das macht.
Ich muss auch mal ein Buch schreiben, so.
Ja, vielleicht machen Sie das bis zur nächsten Folge. Ja, aber freut mich sehr, dass Sie uns vertreten haben, auch wenn Sie nicht als Sie selber aufgetreten sind. Denn ich finde, so mag ich Sie am liebsten, Frau Meisendraht.
So ich bin, nicht wahr?
So wie Sie sind.
Ja. Ja gut, also können wir vielleicht noch einen Text hören. Das ist jetzt ein bisschen peinlich. Und dann singen wir was für... Dann singen wir was.
Genau, wir hören einen Text von Katrin Rauch, Katrin ohne H. Da möchte ich Wert drauf legen, dass diese Information bei Ihnen angekommen ist. Ohne H bitte. Katrin Rauch. Bitte.
Am 28. April 1993 stirbt die sowjetische Fliegerin und Offizierin Valentina Stepanovna Krisedubova in Moskau. Etwa zur selben Zeit hatten meine Eltern ungeschützt Sex. Wenn man einen Zeitraum von etwa 2 Wochen annimmt, in dem ich höchstwahrscheinlich gezeugt wurde, könnte ich alternativ zu Frau Krisedubova auch die Reinkarnation von Lisette de Cave sein, einer französischen Pianistin. Sie spielte 1932 unter Anleitung desselben das 3. Klavierkonzert von Sergei Sergejewitsch Prokofjew, der auch in Moskau verstarb, aber fast genau 40 Jahre vor Krisedubova. Ob Krisedubova, de Cave oder Prokofjew oder zumindest dessen Stück Peter und der Wolf ein Begriff war, lässt sich heute nicht mehr rekonstruieren, zumindest nicht mit Hilfe von Wikipedia als einziger Quelle. Es ist aber wahrscheinlich, denn Krisedubova absolvierte erst ein Klavierstudium, ehe sie zu einer von 3 Frauen wurde, denen als allererste in der sowjetischen Geschichte der Titel Held Sig der Sowjetunion verliehen wurde. Wessen Reinkarnation ich noch sein könnte, ist Johannes Schäfers, wie Krisedubova auch am 28. April 1993 verstorben. Ich als Schäfers Reinkarnation wäre jedoch höchst unwahrscheinlich, bedenkt man, dass sein Karma-Punkte-Konto viel zu weit ins Minus geraten sein muss, um als privilegierter weißer mitteleuropäischer Nerd wiedergeboren zu werden. Aber, und jetzt wird es besonders interessant, auch Kim Jong-in alias Kai, ein südkoreanischer Tänzer, Sänger und Schauspieler, könnte ebenfalls die Reinkarnation Chrysodubovas, Dekavs oder Schäfers sein. Man wird es nicht erfahren. Fest steht nur, dass die Dinge vielleicht oft gar nicht so eng miteinander verwoben sind, wie man sich das vielleicht vormachen wollen würde. Und fest steht auch, dass ich seit 3 Tagen kaum geschlafen habe. Woher das kommt, ist so unbekannt wie der Werdegang meiner Seele oder wie auch immer man das nennt, dass das ständig reinkarnieren muss, ehe es irgendwann ins Nirvana gelangt. Fest steht auch, dass Nirvana um meine Reinkarnation aka Geburt herum ihre letzten Konzerte gaben und Kurt Cobain Anfang April tot aufgefunden wurde. 1 Jahr zu spät, um seine Reinkarnation zu sein. So ein Pech aber auch. Oder sollte ich mich doch eher glücklich schätzen? Erstmal recherchieren, wie das jetzt noch schnell war. Überdosis und Selbstmord, Mord, Totschlag, Unfall. Das will man als Reinkarnation vielleicht doch nicht übernehmen. Erst einmal Kaffee, erstmal recherchieren, erstmal Packerlsuppe, erstmal Bier, erstmal Aspirin, erstmal in die Horizontale. Von Schlaf kann wieder keine Rede sein, erstmal offenen Auges nachträumen, erstmal offenen Auges dahin vegetieren, morgen wieder Packerlsuppe. 400 Menschen suchen via Google monatlich nach Zeugungstag berechnen. Dieses Monat bin ich einer davon. Der wahrscheinlichste Zeugungstermin zu meinem Geburtstag ist der 22. April 1993. Möglich ist der Zeitraum zwischen 8. April und 6. Mai. Wem ich also bisher noch gar keine Beachtung geschenkt habe, sind die Anfang Mai Gestorbenen. Das wäre zum einen Inge Stolten, quasi ein Gegenteil von Johannes Schäfer und damit karmapunktemäßig schon wahrscheinlicher. Auch interessant Julio Gallo, Mitbegründer des weltgrößten Weingutes, oder Pierre Bérégovoy, der einen Tag vor Gallo starb durch eine Kugel, die er sich allen Anschein nach selbst in den Körper gejagt hat. Am Tag nach Gallo starb außerdem Robert De Niro, Senior natürlich. Aber dass ich erst im Mai reinkarniert sein soll, ist grundsätzlich leider unwahrscheinlich. Leider aufgrund der folgenden Persönlichkeit: Ivy Benson, britische Bandleaderin und Gründerin der reinen Frauenband Ivy Benson and Her Rhythm Girls. Das war 1939, ein Anagramm meines Zeugungsjahres wohlgemerkt, wäre also passend. 1975 wurden in Großbritannien reine Frauenbands im Übrigen verboten. Mein Magen knurrt. Erstmal Fertigpizza, erstmal Kekse, erstmal Cola, erstmal Kaffee, erstmal recherchieren. Da muss es doch irgendwo einen Zusammenhang geben. Da muss doch irgendwo eine Nähe bestehen. Soll das alles wirklich einfach unzusammenhängende Zufälle sein? Wo ist die Verbindung von De Niro zu Chrysodubova? Was hat Schäfer mit Stolten zu tun? Welchen Schmetterlingseffekt hat Gallo ausgelöst, dass Bérégovoy zum Schluss kam, es sei eine gute Idee, den Abzug zu ziehen? Mir will in meinem dunklen, vom Bildschirmlicht beleuchteten Kämmerlein kein Licht aufgehen. Wo hat das alles begonnen? Wer hat meine Reinkarnation zu verantworten? Bin ich etwa langsam am Durchdrehen? Bin ich überhaupt eine Reinkarnation? Und wenn nicht, was bin ich dann? Wann habe ich eigentlich das letzte Mal länger als 3 Stunden geschlafen? Der Timer piepst. Ach ja, die Pizza. Im Wikipedia-Artikel klingt alles nach Suizid. Cobain soll sich selbst umgebracht haben, natürlich. Abschiedsbrief, it's better to burn out and to fade away. Davor schon Suizidversuch mit Beruhigungsmitteln, Heroin, Überdosis, Kopfschuss aus dem eigenen Gewehr. Ergibt Sinn. Interessant aber, wer seine Reinkarnation sein könnte. Die Leute sind heute 25 Jahre alt. Es sind zum größten Teil FußballerInnen, SchauspielerInnen und Models, die mit 25 schon so viel erreicht haben, dass ihnen ein Wikipedia-Artikel zuteil wurde. Ich klappe den PC zu. Ich kann mit meinen Recherchen ja gar nicht alle potenziellen Reinkarnationen ausfindig machen. Was, wenn ich die Reinkarnation der alten Nachbarin meiner Eltern bin? Die hatte doch bestimmt keinen Wikipedia-Artikel. Ich resigniere. Das Internet, die Menschheit, sind mir eine Nummer zu groß. Das mit der Reinkarnation ist mir zu überwältigend. Was, wenn Leute wie Bérégovoy und Cobain den Fluss der Dinge durcheinander gebracht haben und die Menschen gar nicht nach Plan reinkarnieren konnten? Was, wenn alle MörderInnen Krankheiten, Unfälle und andere unnatürliche Todesursachen den Plan durcheinander bringen? Berechnen die Planmachenden das überhaupt mit ein, dass man nicht nur an Alke stirbt? Man wird es nicht erfahren. Fest steht nur, dass die Dinge vielleicht oft gar nicht so eng miteinander verwoben sind, wie man sich das vielleicht vormachen würde. Und fest steht auch, dass ich womöglich seit Monaten kaum geschlafen, kaum gegessen habe. Fest steht, dass nichts feststeht. Durch die Jalousien fallen feine Streifen Licht ins Zimmer. Ich muss wieder daran denken, dass sie so heißen, weil alte weiße Männer eifersüchtig waren, dass Blicke auf ihre Angetrauten geworfen werden konnten. Ich muss wieder daran denken, dass es draußen auch noch eine Welt geben soll, jenseits der Wikipedia-Artikel, in der auch Menschen sterben und womöglich reinkarniert werden. Ich muss wieder an Grisodubovatika von Prokofjew denken. Wir sterben alle irgendwann. Und nimmt man diese drei Menschen als Referenzgruppe, sterben die meisten von uns in Moskau.
Okay. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen gerade noch. Wir. Nee, kriegen wir hin.
Warum haben Sie immer so wenig? Ich muss halt erstmal reinkommen.
Ja.
Jeden Monat bringe ich hier ein neues Instrument für Sie mit. Hier zum Beispiel eine ungarische.
Ja. Die ist sehr schön.
Piccolo-Oboe.
Ja.
Ja. Und Sie machen. Sie spielen einen Akkord und dann sagen Sie. Huh,
vielleicht eine andere Tonart.
Ja. Dabei brauchen wir die nicht. Wir brauchen einfach ein bisschen Zeit, um dass ich den.
Ja, deswegen sage ich ja, wir brauchen vielleicht noch ein bisschen Zeit.
Also was ist es ganz? Ist es Song und ganz, wem die Stunde schlägt, was doppelt und dreifach passend heute ist. Denn das ist thematisch ja nicht nur passend, sondern auch zutreffend. Wer ist denn gestorben, Herr Eisenbart?
Steven Soderbergh.
Jetzt fängt er schon wieder an. Ich gehe. Eisenbart, ich gehe gleich.
Der bekannte Kommunist. Nicht Soderbergh.
Ja, eben.
Steven
Sondheim.
Sondheim.
Ja, der hat. Sie können ja schon mal Ihre Tonart machen, dann rede ich ein bisschen.
Dann kommen Sie schon mal ein bisschen rein.
Er ist ein, sagen wir, verdienter Kollege von uns, denn er hat Songs geschrieben. Ich glaube, wir sind ja auch Songwriters. Er hat. Sein Markenzeichen war, habe ich gelesen, dass seine Songs nicht eingängig sind. Und eigentlich nicht im. Also, man will sie gar nicht hören. Aber sie sind gut.
Ja, so wie unsere.
So, also West Side Story zum Beispiel.
West Side Story, das Lied West
vielleicht
Side
Story. Machen wir da jetzt eine kleine Hommage dran. Ich weiß nicht, haben Sie können ja, wenn Sie wollen, schon mal vorlegen. Ich finde mich in die Tonart ein und dann werden wir ein Lied entstehen lassen. Vor Ihren Ohren. Romeo und Julia in den Bronx, na das ist ja originell. La 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 Amerika, 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 la 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 Amerika. La 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 Amerika, 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 la 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 Amerika. I want to be in America, you want to be in America. I want to be in America, you want to be in America. I want to be in America, you want to be in America. They want to be in America. We want to be in America. Everyone is screaming ice cream. Thank you.
la 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 America, I want to be in America. La 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 America, I want to be in America. You want to be in America, I want to be in America. You want to be in America, I want to be in America. You want to be in America, I want to be in America. You want to be in America.
Gänsehaut, Herr Eisenbart.
Gänsehaut, Gänsehaut, aber vor Angst.
Ja, also ein guter Texter, kann man sagen.
Ja.
Viele Rhythmen hat
la,
er
la,
auch.
La, Amerika, das ist ein Reim für die Ewigkeit. Und so wird uns Steven Seagal in Erinnerung bleiben. Vielen Dank für die vielen schönen Filme von dir in Kung Fu. Hier kommt ein Text, den ich mitgebracht habe. Der wurde uns eingesandt auf einem Granitblock von ungefähr 2,5 Tonnen. Eine Grabinschrift von C.H. Schmidtke. Bitte schön, es wird Ihnen so viel Spaß machen wie mir hoffentlich. Tschüss.
Hier sollte eigentlich Ignaz Waffenschmied liegen, doch er war immer für eine Überraschung gut. Selbst noch nach seinem Tod, als er völlig überraschend weiterlebte.
Ja,
Wiedergänger, ne?
Wiedergänger.
Wiedergänger.
Hatten wir jetzt schon wirklich hinten und vorne durchgesprochen.
Wiedergänger.
Ja.
Das sind Leute, die traurig sind, dass sie
oder
schon
Herr
tot sind. Und die wollen dann noch eine Ehrenrunde drehen.
Richtig. Aber ich wollte gerade nochmal, weil wir gerade wieder von diesem Granitblock stehen, vor diesem Granitblock stehen, nicht wahr?
Ja.
Und uns quasi so durch einen Friedhof, also Radio Z hier in einen Friedhof verwandeln fast schon, weil uns permanent hier neue Grabsteine ich weiß auch nicht, warum man die nicht einfach abfotografieren kann, aber
naja,
sei es drum. Jedenfalls haben Sie ja, dieser, hab ich, der Beruf des Steinmetz, nicht wahr?
Ja.
Also der Steinmetz, nicht wahr? Der, das war ja früher, sagen wir mal so, in der Kölner Epoche, als man den Dom gebaut hat,
ja,
war das ja ein Beruf, den man durchaus machen konnte.
Ja.
Und dann hat man eben Kirchen gebaut.
Ein ehrenwerter Beruf, ja.
Heute ist es eher so, dass Steinmetzen fast nur noch Grabsteine machen und quasi ein Beruf ist, was der ja auch von der Trauer trägt, also von der Trauer getragen wird.
Ja.
Der Beruf des Steinmetzen.
Ja, sehe ich.
Und wenn Sie dann, kennen Sie das bei Friedhöfen, ist das manchmal, da ist ein Steinmetz ansässig, der hat sich quasi wie so eine Wanze, wie so ja, ein Floh hat er sich an die...
Reingezeckt.
Sich, an den,
wie eine Wanze hat er sich hingezeckt, genau.
Richtig, an den Friedhof dran.
Ja.
Und ich weiß nicht, ist Ihnen das schon mal aufgefallen? Manche Steinmetzen scheinen dann die Grabsteine etwas Metzen? Langweilig zu finden.
Ist das der korrekte Plural? Metzen.
Ja, Metze. Steinmetze.
Metze, glaube ich.
Ja, Metze. Metze, das klingt... Mach keine Metze.
Metze ist auch sehr lecker.
Mach keine Metze.
Matzen.
Ja, ich wollte auf jeden Fall sagen, mir ist aufgefallen, wenn Sie da vorbeigucken, da ja, sind ja oft dann so Ausstellungsparks.
Ja.
Und das ist oft so, dass ich das Gefühl habe, die haben keine Lust mehr, Grabsteine zu machen, weil es sehr langweilig ist,
ja,
nur Buchstaben in Steine reinzuklopfen.
Ja.
Und dann fangen die an, so ganz komische Dinge. Ganz oft ist dann so ein Rübezahl, habe ich oft gesehen, schon mehrfach.
Ja.
Das ist dann so ein Riese aus Stein geschlagen.
Ja.
So Kugeln einfach nur gemacht aus Stein. Oder, so,
oder ein Klavier.
Klavier aus Stein.
Aus Stein.
Ich habe auch schon einen iMac-PC. Also es gibt doch andere PCs, aber ich habe schon einen Computer aus Stein gesehen.
Computer.
Und ist das nicht schlimm, dass wir so eine ganz eigene so eine ganz eigene Community haben in unserer Gesellschaft?
Finde ich gar nicht schlimm.
Einfach abgeschlagen ist und,
nee,
und gar nichts machen kann.
Nee, außer finde ich gar nicht.
Wieso?
Naja, wenn Sie jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, wenn Sie sich für, was weiß ich, für Katzen interessieren, können Sie ja in einer Katze begraben werden. Das ist ja nicht, das können Sie ja heute so machen. Können
in
Sie
einer
so
Katze?
In Ihrer Lieblingskatze können Sie sich einnähen lassen.
Aber das hat doch jetzt völlig am Thema vorbei. Mir ging es darum, dass da kreative Energie einfach verpufft, weil die...
Nee, das ist doch sehr kreativ, wenn die da so ein UFO hinmetzen. Das können die doch machen.
Ach so, Sie meinen, dass man eine Katze als Grabstein hat.
Ja, genau. Ach Was so. Haben Sie denn gedacht?
Ich musste an diesen Künstler denken, der eine Drohne in seine Katze eingebaut hat. Kennen Sie den?
Nee.
Hatte eine tote Katze, hat getrauert ein bisschen und dann hat er sie ausgenommen und hat die auf eine Drohne draufgebaut. Jetzt kann die tote Katze fliegen.
Ist nicht wahr.
Das ist echt wahr. Das ist echt passiert.
Das ist nicht wahr.
Doch.
Wirklich?
Künstler. Und dann ist Kunst. Ich war, alles ist Kunst.
Aber hören Sie mal, also das ist, mich erinnert das ja an, an andere Kulturen, wo der Tod nicht weggewischt wird, wie in unserer Gesellschaft.
Ja, zum Beispiel.
So, zum Beispiel Mexiko.
Ja, Mexiko. Richtig.
Mexiko, Tag der Toten, war jetzt auch wieder 5. November, glaube ich.
Und da ist ja eher Party angesagt, ja, oder? Party.
Das ist eher, da werden dann, da geht man auf dem Friedhof mit einem Picknickkorb und isst die Sachen, die die Oma gerne gegessen hat. Und lässt aber auch
Rumkugeln zum Beispiel.
Rumkugeln oder hier diese
Werther's Originale.
Gibt auch andere Bonbons.
Andere Karamellbonbons.
Oder diese Schokolade mit Rum.
Ja, oder mit der Kirsche drin. Mit der
Kirsche drin. Oder mit der, da ist sowas.
Aber ungesund, dann stirbt man selber.
Nein, das muss ja die Oma essen.
Ach so, die Oma muss das essen. Die
kommt das lässt mit. Man dann auch da, zum Teil lässt man das Essen dann auch liegen. Und aus wundersamer Brotvermehrung, quasi das Gegenteil von wundersamer Brotvermehrung, ist es dann weniger Brot da am Schluss.
Ja, oder schauen Sie nach China.
China, ja.
Wie wird da die Trauer gefeiert?
Genau.
Also ist ein bisschen wie bei uns im Mittelalter auch gewesen. Da muss geweint werden, wenn jemand stirbt.
Ja.
Und man engagiert dann auch zum Teil Leute, die dann nur da sind, um zu weinen. Das gibt's da auch.
Wie bei diesen, auch bei den Diktatorenbegräbnissen.
Ja.
In Nordkorea, da war das doch auch so.
Ja.
Da hatten die auch quasi Klaköre.
KlakörInnen. Ja.
Die extra aber nicht geklatscht haben, das wäre pietätlos. Die haben aber geweint, die Schlosshunde.
Und da muss der, das ist ja eine, China ist ja eine relativ patriarchale Gesellschaft.
Ja.
Muss der älteste Bruder, das, also der älteste Sohn des Verstorbenen, muss dann quasi die Trauerfeier organisieren.
Bezahlen.
Und muss dann zu den Nachbarn gehen und vor den knien. Und die müssen dann auch weinen, wenn der kniet.
Das finde ich gut.
Das so in China gemacht.
Das holt man sich quasi rein, das Mitleid. Holt man sich von Tür zu Tür.
Der muss dann gehen.
Ist ja ein bisschen wie bei Halloween auch. Man geht von Tür zu Tür.
Stimmt, da haben Sie recht.
Damit die Leute sagen, oh Gott, gruselig, es gibt den Tod.
Ja, richtig.
Aber kennen Sie den Film No Kun?
Nein.
Aus Japan. In Japan ist es ja ganz, das ist ja verboten. Leute zu beerdigen, also nicht verboten, aber man spricht nicht darüber. Da geht es um einen Cellist, der aber sehr schlecht spielt. Nicht schlecht spielt, nicht, also zu schlecht fürs Nationalobservatorium. Und deswegen wird er Begraber. Und das sagt er seiner Familie aber nicht. Und am Schluss stirbt aber jemand aus
Schaffner.
Friedhof Schaffner. Ja, und am Schluss stirbt jemand aus der Familie und dann sagt die Familie, Mensch, gut, dass du was Gescheites gelernt hast. Wenn du jetzt Cellist wärst, könntest du ja gar nicht die Oma begraben. Ist eigentlich eine gute Sache. Das sagt einem eigentlich, man sollte den Tod auch nicht aus dem Leben, aus der Gesellschaft rauskreuzen. Genau, das ist ja auch mit früher, wo die, wenn die Oma gestorben ist, dann war sie noch eine Woche
in der Stube
gelegen.
Richtig, das ist auch, man hat Totenwache gehalten.
Nicht mehr. Und alle konnten nochmal hingehen.
Und man macht auch früher das Fenster dann auf, damit die Seele rausfliegen kann, habe ich gelesen.
Und heute?
Und heute bleibt das Fenster zu, wegen Corona. Ja.
Und dann haben wir den Salat und die Oma ist noch da.
Ja.
Und denkt sich, mach doch mal das scheiß Fenster auf. Ich hab doch euch nichts angetan.
Oder was auch so eine interessante Trauer, sag ich mal, ein jetzt wieder bei uns
hierzulande. Ja, sehr interessant.
Der Leichenschmaus, nicht wahr?
Ja, bei Leichenschmaus.
Uns. Also Sie hatten ja vorhin vom Day of the Dead geredet in Mexiko.
Ja,
nicht wahr? Wo man isst, wo man Picknick macht. Und wir machen ja auch Picknick, wenn bei uns jemand begraben wird.
Ja.
Dann wird erstmal viel gegessen, fettig auch.
Das ist sehr gut.
Fettiges Gans
ja, und aber Schwein. Wissen Sie warum?
Warum? Weil es dann besser sich trauert.
Genau, das geht nämlich, weil wenn man nichts isst, dann kann man, dann übermannt einen vielleicht die Trauer und man fällt selber tot um. Und wenn man isst, dann kann man auch, dann sieht man auch, alle sind da und alle lassen sich schmecken.
Ja, noch einmal.
Also das Leben geht weiter.
Man redet dann ja auch über den, über die verstorbene Person.
Ja, nicht im schlechtesten Sinn.
Nee, man sagt es lecker, danke.
Mensch, das...
Danke, Erwin, dass du gestorben bist, sonst hätte ich jetzt diesen Schweinebraten hier nicht...
Den hättest du auch gerne gegessen, was? Da guckst du jetzt. Den essen wir jetzt. Hast du davon? Wir hören später noch einen Text zum leichten Schmaus von Daphne Elfenbein.
Ach, das ist schön, ja.
Den würde ich aber traditionellerweise wieder an den Schluss stellen, denn ich finde, die Texte von der Daphne Elfenbein passen sehr gut an den Schluss hin. Weil die
nicht im schlechtesten Sinne.
Nein, aber sie nimmt quasi alle Fäden aus der Sendung und führt sie zusammen. Und das schon Wochen vor der Sendung, das müssen Sie erstmal sich vorstellen. Hier kommt allerdings ein anderer Text. Und zwar von Margit Heumann, von der ich jetzt festgestellt habe, dass es ein Buch gibt. Ein Buch über Islandpferde. Islandponys. Und sie hat gesagt, das ist ein Hobby.
Ist das ein Sachbuch?
Ist ein Sachbuch.
Ah, okay.
Mit Kurzgeschichten aus der Welt der Islandpferde. Und es ist ein Hobby mit Konsequenzen. Lassen Sie sich das mal auf der Zunge zergehen. Hier kommt Margit Heumann, gelesen von Verena Schmidt.
Mit dem Fahrrad durch die Stadt und alles wie immer. Eine Sekunde später alles anders. Aufgestoßene Autotür. Keine Chance zu reagieren. Kopf über auf die Gegenwart. Ein harter Aufschlag. Auto über mir. Bewusstlosigkeit. Notoperation. Künstliches Koma. Krankenhauswochen. Reha-Monate. Therapien. Am Ende.
Körperlich wiederhergestellt. Chronische Apperzeptionsstörung im Bereich Lesefähigkeit.
Therapieresistent. Die Liebe meines Lebens verloren. Das Lesen. Für immer. Mit brennenden Augen starre ich auf die Zeilen, zermartere mir das Gehirn. Ich sehe die Zeichen, das müssen Buchstaben sein. Aber sie sind mir fremd geworden, lassen sich nicht mehr definieren, nicht zu Wörtern und Sätzen zusammenfügen. Bitter für mich, Vielleser und Wortglauber. So bitter. Doch nichts gegen das, was mir droht, wenn sich die Buchstaben nach und nach auf jeder Ebene verweigern. Schon ist es so weit, dass sich meine Handschrift verabschiedet. Hat sie oder hat sie nicht? Noch gehorcht mir der Stift, malt Zeichen auf Papier. Gehören sie zum Alphabet? Ich kann nicht kontrollieren, ob das Gekritzel Buchstaben sind, Sinn ergeben. Die Krakel bleiben bedeutungslos, buchstäblich nichts sagend. Wie kann ich schreiben, wo meine eigene Schrift für mich unlesbar ist? Das Gehör kann mich nicht entschädigen. Hören ist Sprache und Sprache sind laut gewordene Buchstaben. Wem sie ihre Bedeutung nicht mehr erschließen, dem übermitteln sie keine Inhalte. Taubheit ergreift mich und Stillschweigen rundherum. Denn wozu, bitteschön, soll jemand mit einem Gehörlosen reden? In Windeseile verliere ich folglich meine Sprache. Laute und Buchstaben kommen mir abhanden, lassen sich nicht mehr formen, geschweige denn mit Bedeutung versehen. Das Ende vom Lied ist Sprachlosigkeit, weil ich weder lesend noch schreibend noch hörend auftanken kann. Mit dem Verlust der Sprache schwindet mein Denkvermögen. Keine Überlegung. Keine Erkenntnis ohne Worte. Alle Kopfarbeit basiert auf Buchstaben. Vielleicht mit Glück kann ich mich noch eine Weile in den alten, längst zu Ende gedachten Denkstrukturen tummeln. Neue Gedankengänge lassen sich nicht mehr bilden. Nur eine Frage der Zeit, wann ich das Nachdenken, das Vergleichen, das Kombinieren, das Hinterfragen und das Zweifeln verlerne. Nur eine Frage der Zeit, bis ich ohne Verstand bin. bleibt das Gefühl. Fühlen ist buchstabenfrei, sollte man meinen. Falsch gedacht. Nur in Worte gefasste Gefühle sind echte Gefühle. Reflexion unterscheidet den Menschen vom Tier. Ohne Reflexion vegetiere ich rein triebgesteuert dahin. Nicht wissend bin ich oder bin ich nicht. Schrecklicher Gedanke. Und auch wie ein Tier sein. Welche Gnade wäre das? Denn mir schwant Fürchterliches. Eine dumpfe Ahnung von Denken, Sprechen, Hören, Schreiben, Lesen wird bleiben. Und diese dumpfe Ahnung von ehemaligem Menschsein wird mich in den Wahnsinn treiben. Therapie? Keine.
So riecht es hier irgendwie.
Wie bitte?
Nichts, Herr Eisenbart. Mythologie.
Ja.
Ich wollte hier noch über mythologische Figuren reden, die was mit Trauer am Hut haben.
Ja.
Ich war, also bei den Griechen, was fällt Ihnen dazu ein? Trauer, Griechen, Mythologie?
Trauer. Bitte. Ja, es gibt ja, es gibt bei den Griechen ja die Andreswelt,
ja, die auf Unterwelt, jeden Fall, na sicher, logisch,
wo
mit sieben mit den Flüssen,
nicht ja, wahr? Wo ganz normal weitergelebt wird.
Nein.
Ja, dann sagen Sie mir's.
Ne, ich wollte eigentlich was anderes. Ja, es hat was natürlich mit der Unterwelt zu tun, mit dem Hades, nicht wahr?
Also
eigentlich
Hades, ja.
Ursprünglich bei den Griechen, das ist ja bei der Mythologie immer nicht ganz so eindeutig bei den Griechen. Das fängt ja immer irgendwie an und wird ja dann weiter entwickelt,
ja, genau,
über die Ewigkeiten, nicht wahr?
Ja.
Aber ursprünglich war das ja ein sehr trister Ort. Da sind die Seelen ja einfach nur irgendwie noch da,
ja,
aber sie haben ja keinen Spaß
da. Ja, das stimmt.
Und dann hat man später gesagt, okay, das ist jetzt auch ein bisschen schade, wir wollen ja eigentlich ein bisschen Spaß haben, nicht wahr? Ein bisschen Spaß.
Ja.
Und dann haben sie die Elysischen Felder gebaut.
Ja.
Also in Gedanken und haben die da runtergestellt, dass die auch ein bisschen, das wo es schön ist halt,
ja,
wie bei uns sozusagen der Himmel.
Aber gibt keinen Himmel.
Ja,
gibt nicht. Also wo die Götter sitzen, ist woanders.
Richtig, und es ist auch nicht, es ist dann auch einfach vorbei für die Griechen.
Ja.
Und man hatte dann auch ein bisschen Angst als Grieche, weil man so eine langweilige Unterwelt gebaut hat für die.
Ja.
Und dann haben die dann immer auch gegessen, Essenopfer gemacht und haben getrunken und Wein und so ausgeschüttet.
Ja.
Bei den Gräbern, damit die wenigstens dann Ruhe geben, die Toten. So war das.
Ja. Ich dachte, es wäre weg.
Ja.
Es ist so immer, wir
und, müssen und, da. Und es geht ja um, es ist ja eine abgeschlossene Welt, die Unterwelt, der Hades, nicht wahr?
Ja.
Und da herrschen ja der Mann und Frau, also ein Mann und ein Gott, und ein, also der Gott der Unterwelt, Hades, und seine Frau Persephone.
Ja.
Herrschen da ja. Und es gibt ja dann verschiedene Schwellen, die man übertritt, um dahin zu kommen.
Ja.
Nicht wahr? Also Sie kennen das bestimmt, nicht wahr?
Ja. Styx.
Zum Beispiel mit dem Fährmann.
In the year 25.
Mit dem Charon.
Genau.
Fährmann. Ja, dann hat man noch im Mund hat man noch so eine Münze bekommen, damit man den bezahlen kann.
Ja, heute undenkbar. Dass man den mit Münzen aus dem Mund quasi anspuckt.
In Zeiten von Bitcoin undenkbar.
Ja, müssen Sie mal probieren, hier auf die Fähre steigen und den Fährmann anspucken und sagen, fahr mich da rüber hier, du Schwein. Das sollen Sie mal probieren, da werden Sie aber sofort.
Jedenfalls, man muss da durch und dann muss man noch an dem dreiköpfigen Hund Cerberus vorbei.
Cerberus,
wie auch immer. Und der ist auch gefährlich. Und
der dann, ist sehr gefährlich.
Und dann
wenn kommt Sie man da auch nicht aufpassen, sterben Sie.
Und dann kommt man nicht raus. Aber es gibt ein paar Ausnahmen, ein paar Helden haben es geschafft.
Ja.
Und eben das Beispiel, was ich als faszinierend empfinde, weil es eben in verschiedenen Kulturen wieder auftritt, ist das Motiv, dass Orpheus und Eurydike quasi da aufzeichnen. Ich war Orpheus, seine Frau stirbt ihm weg.
Ja,
und
Schlangenbiss.
Sie haben das richtig, wir haben da schon mal drüber geredet. Und er geht eben dahin und
ja, sagt... Ja, das weiß ich doch auch, ohne dass ich mit Ihnen drüber spreche.
Ja, dann reden, dann erzählen Sie doch die Geschichte.
Nee, ich überprüfe das, was Sie sagen.
Naja, also jedenfalls Schlangenbiss, Frau tot. Orpheus, Trauer, nicht wahr? Da ist die Trauer.
Da
ganz
ist sie
viel
schon.
Trauer da. Ja. Und er ist ja ein begnadeter Musiker im Kopf der Griechen gewesen.
Ja.
Und hat er so eine Leier gebaut.
Ja.
Und er hat dann er hat dann quasi sich den Plan gemacht, ich steige da jetzt hin, ich gehe da hin und frage, ob ich die nicht wieder mit nach Hause nehmen kann, meine Frau. Weil die ist ja dann da.
Ja, gib. Hat sich gedacht, gib.
Und er hat's geschafft, nicht wahr? Weil er hat dann gesungen, so schön und so traurig auch.
Ja, dass der Kerberos sich gedacht hat, ja komm.
Hat der Kerberos hat gemacht und so.
Hat mitgeweint,
Persephone,
also dreistimmig.
Persephone und Hades haben gesagt, ja, dann nimm halt. Aber du darfst sie nicht angucken, während ihr rausgeht. Und natürlich, das ist wie beim Blaubart, der Raum, der verschlossen ist, der nicht geöffnet werden darf, der ist natürlich besonders. Der wird natürlich geöffnet. Kennen Sie das mit der Waffe, die an der Wand hängt im ersten Akt?
Nein.
Also wenn eine Waffe an der Wand hängt im ersten Akt von einem Theaterstück,
dann wird sie im dritten verwendet.
Richtig, so und genau so ist es. Wenn du am Anfang sagst, es darf nicht geguckt werden, dann wird geguckt.
Aber und dann, das Ganze sagt ja eigentlich auch, man soll nicht zurückgucken. Wenn man jemanden verloren hat,
es geht ja um die Trauer. Es geht ja um die Trauer.
Ja, man soll nach vorne gucken, soll schauen, wie man mit der Vorstellung jetzt weiterleben kann, aber man soll nicht zurückgucken und das versuchen zurückzuholen, was weg ist.
Richtig, richtig, da sehen Sie es. Und wissen Sie, was wahnsinnig interessant ist?
Was?
In der japanischen Mythologie, ich weiß nicht, wie gut Sie sich da auskennen.
Geht so?
Japanische. Da kennen Sie Izanagi und Izanami.
Nein.
Es sind quasi die Gottheiten, Frau und Mann, die quasi das Universum im japanischen Mythologiezyklus erschaffen haben.
Ach so, na klar.
Mit der Speerspitze, kennen Sie?
Nein.
Naja, ist nicht so wichtig. Aber es ist Mann und Frau und Geschwister. Die haben geheiratet. Und beim Tanz haben die sich ein bisschen vertan, haben die ein bisschen daneben getanzt.
Mhm.
Und dann haben sie Kind gekriegt, ein Kind. Und das funktioniert nicht. Die Frau stirbt dann bei der Geburt.
Ja.
Und weil sie stirbt und ein Gottheit ist Gottheiten können ja in dem Sinne nicht sterben, aber sie wird dann Herrscherin der Unterwelt, weil sie fährt dann in die Unterwelt.
Ach ja.
So. Und jetzt sagt der Mann, sagt dann ja auch blöd.
Ist es der Izanagi oder Izanami, der Mann? Das würde ich gerne wissen.
Izanami ist die Frau.
Ah ja. Gut.
So, und der Izanagi sagt dann, ja, gehe ich jetzt halt in die Unterwelt und hole die mir zurück.
Ah.
Soll wieder hochkommen.
Ja.
Weil in dem Moment gab es ja noch keine Trennung zwischen Unterwelt und Oberwelt. Der konnte einfach reinlaufen.
Ja.
Und dann kommt eben sie und sagt, ich bin jetzt hier aber Königin. Ich komme schon mit, aber du darfst nicht zurückgucken.
Ah ja.
So.
Kommt mir bekannt vor.
Ja, richtig. Und er macht's halt einfach, weil er halt ein Idiot ist.
Im Endeffekt. Ein dummer Mann.
So. Und dann wird sie sauer und jagt ihm aus der Unterwelt.
Ja, hat sie auch recht.
So, und dann wird die Unterwelt und die Oberwelt getrennt und seitdem gibt es quasi das Totenreich überhaupt als solches.
Von wem wird es getrennt?
Vom Universum.
Ach, jetzt plötzlich gibt es das Universum in ihrer Wikipedia.
Das ist so, nein, ich habe das nicht aus Wikipedia, da stand das nicht.
Ah ja.
Das habe ich aus einer Ding.
Aus den Quellen. Naja, das ist auf jeden Fall sehr interessant,
jedenfalls,
dass diese Geschichte immer wieder auftaucht.
Das nein, und dann, ja auch schon. Und dann kommt es zu einem Pakt, um quasi diese Trennung zu vollziehen.
Ach so.
Sagt Izanami, dass er jeden Tag 1000 Leben vernichten wird, quasi um sie zu besänftigen. Und sie hingegen aus der Unterwelt heraus sagt, sie wird jeden Tag 1500 sogar Gebärhütten errichten. Ich weiß nicht, was Gebärhütten sind. Da habe ich nicht weiter. Das war mir dann zu heikel. Aber es ging quasi darum, dass aus der Unterwelt der Schwur kommt, Leben kommt aus der Erde wieder hoch und aus der Oberwelt kommt, wir schicken Tote, also Tote gehen in die Unterwelt. Also ein Kreislauf, da hat man dieses Zyklische, dieses Yin und Yang, den Dualismus, der da in diesem asiatischen Raum so beliebt ist, hat man da drin. Fand ich interessant, aber Sie haben gemerkt, Orpheus und Eurydike stecken da ja auch mit drin, mit dem Zurückgucken und dem nicht, man kann das nicht mehr rückgängig machen. Es ist eine Einbahnstraße.
Und sogar bei Oasis gibt's das Don't Look Back in Anger. Das gibt's ja auch noch. Das haben sie ja vergessen bei ihrer Aufzählung. Aber ich denke ja auch mit. Das ist ja das Gute. Wir schauen nicht zurück auf die anderen Gräber, die wir schon gehört haben, sondern wir schauen uns ein neues Grab an von C.H. Schmidtke. Bitte jetzt mit dem Gabelstapler hier reinfahren, denn jetzt kommt der Text.
Brauch bisschen Ruhe. Mach du bitte weiter. Können ja morgen wieder tauschen.
Literatur und Gräber, da sind wir ja wieder. Es ist ja ein heikles Thema auch. Ne? Es gibt ja auch, wenn jemand stirbt und man das Grab aushebt,
ja,
und den dann da reinlegt, oder die, kann ja auch eine Frau mal sterben, geht ja auch.
Gibt's, ja.
Und dann hat man ja oft so Gebinde, so Blumengebinde.
Ja. Gebinde, ja.
Oder so Beigaben, so, ja, Grablichter und so. Und da ist ja auch Texten mit dabei.
Ja.
Wenn man zum Beispiel sagt, wenn man schreibt, lebe wohl, als Beispiel,
ja,
schwierig, als Text da drauf auf den Blumen. Oder ich weiß nicht, was ich wollte Sie mal fragen, haben Sie da vielleicht eine Idee, was man nicht oder was gut ist, dass man da schreiben kann?
Ja, oft steht ja drauf, dein Gatte.
Auf der Blume.
Auf den Kranz.
Zum Abschied.
Zum Abschied.
Zum Abschied.
Vielen Dank, auf, ja, Wiedersehen steht auch oft da. Oder bis zum nächsten Mal. Oder gute Besserung. Nee, das steht wirklich nicht drauf. Das wäre pietätlos. Deine lieben Kinder grüßen dich, Uwe und Olli. So, das steht oft auf Grenzen drauf. Das ist, was man nicht schreiben sollte, ist zum Beispiel Geheimnisse ausplaudern. Zum Beispiel die PIN vom Bankkonto. Das ist nicht üblich, dass man das macht, und sollte man auch lassen.
Aber der Tod und das Texten, nicht wahr? Das ist ja schon wichtig. Also es gibt ja auch Traueranzeigen, da ist ja ein ähnliches.
Das ist Problem. Was Schönes.
Ja, da könnten wir uns doch jetzt mal drüber unterhalten.
Ja.
Wenn dann, das ist ja, kann ja, manchmal wird das ja auch so kurios gemacht, dass die dann sagen, wir sind jetzt witzig, weil es nicht, bringt ja nichts. Du warst ja auch lustig, als,
ja,
du,
wie finden hast. Sie das eigentlich? Wenn man dann, also klar, man sollte nicht sich sehr grämen, dass, ja, dass man quasi selber nie mehr glücklich wird. Aber wie finden Sie das, wenn Sie sowas zum Beispiel in der Zeitung lesen? Du bist, was weiß ich, du schaust dir jetzt die Radieschen an. Wie finden Sie das?
Ja, das ist ein bisschen platt, oder?
Gefällt mir nicht.
Ein bisschen platt. Das mit den Radieschen, das heißt, ja.
Das ist so Sponti-Style. Das finde ich gar nicht gut.
Ja, ich musste gerade drüber nachdenken. Aber ich bin so nicht, also.
Ja, oder irgendwie, sagen wir mal so, Stammtischbrüder.
Ja,
und tschüss, dann, Horst, du alte Sau,
ja,
oder so. Das sollte man nicht hinschreiben.
Muss nicht sein. Ich meine, es kommt ja auf die Leute an.
Ja.
Aber es gibt ja auch diesen Satz, wenn wir jetzt von einem Mann ausgehen, der stirbt, damit wir das persönlich halten, der Erwin.
Ja.
Wir bleiben beim Erwin, bleiben mit dem Leichenschmaus.
Ja.
Erwin hätte das so gewollt, dass wir das so machen.
Ja.
Und ich habe ja auch schon, also ich möchte jetzt an der Stelle mal sagen, ich will das nicht.
Ja.
Wenn ihr hier, meinen lieben Verwandtschaft, wenn ihr es hört, ich hätte das nicht gewollt.
Ja.
Egal, was ihr machen wollt, ich hätte das nicht gewollt. Lasst es bleiben.
Wenn ihr das hinschreibt, dann seid ihr enterbt.
Ja,
zum Beispiel.
So zum Beispiel.
Das kann man in eine Traueranzeige für sich selber schreiben. Liebe Verwandtschaft, du bist komplett enterbt.
Oder kennen Sie aus dem Internet, gab es dieses Video von einem Iren, glaube ich, der hat einen Lautsprecher in seinen Sarg gebaut.
Das war sehr gut.
Und hat dann gesagt, ich will raus hier.
Hallo, ich krieg keine.
Das ist ja auch witzig.
Das war witzig. Alle haben sich kaputt gelacht auf der Beerdigung. Ist irgendwie auch schön. Hab auch mal mitbekommen, dass Jesse Hughes, der Sänger von Eagles of Death Metal, dass der gesagt hat, er möchte hören auf seiner Beerdigung Everybody Dance Now. Dass das dann gespielt wird.
Damit, ja, kann
die Leute
ja
nicht weinen, sondern lachen.
Aber bitte, liebe Gemeinde, tut doch nicht so, als würdet ihr wissen, was die verstorbene Person,
ja,
möchte. Wenn, dann soll sie es gefälligst selber sagen.
Gut, einmal war ich auf einer Beerdigung.
Mhm.
Das hat mich sehr gütlich gestimmt mit vielen schlimmen Sachen in der Welt. Da hat der gestorben ist, hat gesagt, bringt mir Blutwurst,
ja,
und Pressack. Und,
ja,
legt das nicht, also kein Geld für Blumen ausgeben, sondern Spitzkohle und Pressack möchte ich,
also,
haben.
Auch, da sehen Sie es doch wieder, das war bestimmt eine gebildete Person, eine Person, die sich viel Gedanken gemacht hat und auch ein,
ja,
Gefühl fürs Leben und für den Tod hatte.
Und auch gern mal gegessen hat.
Denn da schwingt ja diese Verknüpfung von Essen und Tod, die wir hier herausarbeiten, ja schon wieder mit.
Ja.
Also, da ist ja etwas dran, nicht wahr, dass das Essen, vielleicht könnten wir es auf die Losung zurückstutzen, der Tod geht durch den Magen.
Gefällt mir gut.
Wollen wir mal sagen.
Frau Meisendraht.
Ja.
Trauer und Literatur, was fällt Ihnen dazu? Was haben Sie da wieder ausgegraben?
Ich meine, das natürlich eins, Wortes? Natürlich eins dieser grundsätzlichen Gemütsbewegungen des Menschen. Das heißt, Sie werden in vielen, 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 vielen Büchern das Motiv der Trauer finden.
Ja.
Aber zentral würde ich da doch wieder zurück zum Herrn Goethe, Goethe-Vater gehen, vielleicht mit dem Werther, nicht wahr? Der ja auch.
Sehr gerne.
Das ja, da geht es ja dann plötzlich auch um Selbstmord, was ja auch mit Trauer, dann wird es ja quasi noch fieser für die Umstehenden, wenn sich die Person dann, oder wenn man sagt, frei tot als Beispiel sagt. Und dann hat man dieses Problem, dass die Person das ja vielleicht, er hätte das gewollt.
Ja, er hätte das gewollt.
Und plötzlich bringen sich alle um.
Mit der Pistole da, also und wirklich sehr, sehr hässlich beschrieben. Das ist wirklich was. Und dann plötzlich haben das alle nachgemacht. Warum eigentlich? Richtig. Waren die alle traurig?
Das war schick. Man wusste damals ja auch noch nicht, dass man dann nicht wieder zurückkommt. Man hat gedacht, es gäbe vielleicht dann weiter.
Zweite Runde.
Sturm und Drang, nicht wahr, dass es dann wieder zurückkommt.
Ach so.
Ja.
Aber finde ich eigentlich interessant, dass der Goethe quasi seinen eigenen Kummer über die verflossene Liebe, dass er das kanalisiert hat.
Ja.
Das ist ja ein bisschen wie bei
Freud.
Wie bei Lars von Trier auch.
Lars von Trier.
Der war depressiv.
Ja, ist auch wahrscheinlich.
Ist er noch. Und da hat sein Arzt gesagt, er muss arbeiten. Und er hat das eingearbeitet in den Film.
Ja, also Trauer, dann auch, na gut, Depression und Trauer hat natürlich auch eine ähnliche Kategorie-Schublade.
Ja.
Sind nebeneinander, wenn man dann.
Ist aber nicht synonym zu verwenden.
Nicht synonym zu verwenden, aber es geht ja in eine bedrückte Stimmung, in eine Endausweglosigkeitsgefühl hinein. Und deswegen ist das nicht ganz voneinander weg.
Es ist quasi, man ist quasi immer in Trauer und kommt da gar nicht mehr raus von selber.
Ja.
Weil im Gehirn, da ist Biochemie, ist da drin.
Fällt Ihnen ein Beispiel von Literatur und Trauer ein, noch?
Ja, vielleicht. Aber da sind wir auch schnell wieder beim Schimmelreiter, muss ich sagen.
Ja, Schimmelreiter.
Also so eigentlich eher Trauma.
Trauma und Geister. Quasi,
oder sagen wir mal
Effi Briest.
Effi Briest mit dem, Sie wissen... Essen Sie jetzt Bonbons, oder was? Das gibt's ja nicht.
Ich habe so einen Hunger bekommen
gerade. Ich möchte auch ein Bonbon.
Ist schon weg.
Das ist mal wieder typisch.
Waren letzten Bärchen, die ich jetzt...
Schade. Auf jeden Fall Effi Briest, wo sie glaubt, dass der Chinese auf dem Dachboden spukt. Mhm. Dabei war es nur Gaslighting. Und dann viel später der Film Gaslighting, geht's auch eigentlich um Trauer und
Trauma. Ja, aber auch, wenn die Gondeln Trauer tragen...
Ja, was ist eigentlich das...
Das ist ein Film. Don't Look Now. Sehen Sie, auf Englisch Don't Look Now heißt der Film.
Ja.
Da klingelt es doch sofort.
Sozusagen.
Da klingelt es doch sofort. Es geht um ein Trauma, nicht wahr? In dem Film. Kennen Sie den Film?
Ich kenne den Film.
Na, also es stirbt ein Mädchen am Anfang.
Ja.
Und die Familie kann das nicht richtig verarbeiten, dieser Tod
des Kindes. Ja, also sie nicht, aber eher schon.
Ja,
also er macht ja mit der Arbeit weiter. Er ist ja Restaurator in Venedig.
Und da sehen Sie, Sie müssen arbeiten. Depression, Sie müssen arbeiten. Da kommt das doch.
Genau, und nämlich bei Lars von Trier, da stirbt am Anfang ein Junge.
Ja, sehen Sie.
Wegen der Gleichberechtigung.
Ja.
Und dann geht er nach Venedig und denkt immer, das Kind ist da.
Ja, richtig. Er sieht das Kind mit so einer Mütze, mit so einem Anorak.
Und dann kommt aber die Geistheilerin und sagt, don't look now.
Ja.
Und er
lookt. Auf gar keinen Fall.
Er schaut dann.
Don't look auf gar keinen Fall now.
Genau. Bitte nicht,
ja.
Herr Sutherland. Bitte nicht gucken. Und er guckt und ist auch tot.
Und in dem Moment, wo er guckt, ist quasi vorbei mit ihm.
Ja.
Das ist dieser finale Moment. Und da wird Trauer quasi verhandelt über einen, sagen wir mal, Thriller.
Ja, und das Symbol für die Trauer ist der Anorak.
Ja.
Das gibt uns auch zu denken. Warum der Anorak? Weil bei Trauer fließen Tränen, Wasser, Anorak.
Ja, und Blut, rot, roter Anorak.
Blutrot, weil das wollen wir jetzt aber nicht verraten, warum der Anorak blutrot ist.
Aber schauen Sie sich diesen Film mal an.
Genau.
Er hat ein bisschen einen komischen, also Übersetzung des Titels Don't Look Back, Don't Look Now, übersetzt zu Wenn die Gondeln Trauer tragen.
Jetzt nicht gucken, hätte eigentlich heißen müssen. Jetzt bitte nicht gucken. Herr Sutherland.
Das hat man dann aber als, aus PR-Gründen wahrscheinlich.
Ja, also Daphne du Maurier, die die Geschichte geschrieben hat, hat sich dagegen verwehrt, dass der Film in Deutschland so heißt. Aber auch die, die Kurzgeschichte war sehr, sehr gruselig. Mhm. Ich habe die fast nicht fertig lesen können. Hab's dann aber doch gemacht.
Also Literatur.
Ja.
Da ist es doch. Trauer und Literatur, da haben wir es doch.
Ja, stimmt.
Bitte.
Ja, dann haben wir es ja schon.
Eigentlich haben wir schon.
Und der Schimmelreiter.
Ja, da ist ja,
ist auch, ja auch... Da ist
doch
ja
auch um Geist.
Auch Geister.
Ja.
Und Hunde, die zu Schaden kommen, die in den Deich eingemauert werden, lebendig.
Ganz grausam.
Grauslich. Ist aber für einige Menschen in Deutschland wohl Kanon. Muss man gelesen haben. Ich sag dazu, Stiftung Hundetest, sehr schlechtes Buch.
Das ist vielleicht eher was für norddeutsche Menschen. Da muss man vielleicht schon nochmal diese alte Preußen-Bayern-Fehde auspacken. Für uns sind das mehr so diese Berge, Bergmotivik. Ich habe zum Beispiel auch wieder, hatte ich nicht letztens vom Herrn Tieck geredet, von den Kunstmärchen.
Ja, Ludwig Tieck.
Da war auch ein, wie hieß das Märchen noch gleich? Verdammt, der Zauberberg? Nein, das war was anderes. Wie hieß denn das Märchen? Da klettert er in ein, guckt er in ein Schloss rein, in ein Waldschloss.
Ja, das Waldschloss.
Nein, ach, Herr Eisenbart, wie hieß denn das? Die Elfen? Die Elfen hieß das, glaube ich. Kennen Sie das?
Die Elfen in dem Waldschloss.
Ach, Herr Gott! Er hat auch ein Trauma.
Ach so.
Also er hat eine Berührung mit der Anderswelt, eine Berührung und dann wird er verrückt deswegen.
Ja.
Also es geht quasi auch darum, dass etwas nicht verarbeitet wird, ein Trauma, und dadurch sich fortsetzt bis in den absoluten Abgrund.
Sandmann auch.
Der Sandmann.
Ihr na Lieblingsbuch.
Sicher, der Sandmann, mein absolutes Lieblingsbuch. Kann ich stundenlang drüber reden.
Oder finde ich auch gut, sagen wir mal, der Prozess.
Der Prozess.
Weil da hat Kafka ja die eigene Trauer. Das kann man nicht genau sagen, dass es Trauer war, aber er war ein bisschen...
Da ist die existenzielle Angst oder die existenzielle...
Weil es war nämlich so, dass die Felice Bauer, mit der er verlobt war, die wollte verlobt sein und ja. Franz Kafka nicht. Da hat er gesagt, ja, ich habe es mir anders überlegt, bitte nicht. Bitte nicht. Und dann hat Felice Bauer nämlich ihre Freunde zusammengetrommelt und dann haben die Kafka unter einem Vorwand in eine Wohnung gelockt und nicht mehr rausgelassen und haben gesagt, er muss jetzt sagen, warum er das gemacht hat. Und das war dann hat er den Prozess geschrieben, wo er dann ermordet wird.
Ja.
Von den Freunden von seiner Ex.
Aber es ist ein sehr starkes Bild, nicht wahr, dass diese Person, ich war in diesem Buch, die ja in quasi ein unergründliches Labyrinth,
ja.
existenzielles Labyrinth ja. fällt, ohne wirkliche ohne Auslöser, wie das bei Kafka ja immer ist. Es gibt ja kein Ursache-Wirkungsprinzip,
ja.
sondern es ist einfach da, alles.
Passieren
und,
Dinge.
Und am Schluss ändert das mit dem Tod
ja.
einfach.
Stimmt.
Es wird quasi auserzählt, wie man das im Hollywood-Film vielleicht nicht machen würde.
Ja.
Weil, ja, Timo Wermisch hat es auch gemacht mit dem...
Mit der U-Bahn?
Mit der U-Bahn, richtig. Ist zuerst lustig, weil die Leute denken, weil die Prämisse war, dass die U-Bahn immer weiterfährt durch einen Tunnel und einfach nicht mehr aufhört, nicht mehr anhält. Es gibt keine Bahnhöfe mehr.
Ja.
Und zwei Leute sitzen in der U-Bahn. Und am Ende sagt der eine, es ist Fernsehen, ich bin auch beim Fernsehen, die wollen uns verarschen hier. Und dann macht das Fenster auf und will die Bildschirme kaputt machen und dann sind dann seine Hände weg plötzlich. Ist nicht mehr lustig dann.
Ah, ja, genau. Und dann, aber dann muss ich jetzt das Buch nicht mehr lesen.
Ja, jetzt hab ich's gespoilert, ja Mist.
Das ist, ja. Wir hören einen Text von Peter Bär.
Ah ja, sehr schön. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie
haben
das
Sie, wohl. Haben Sie Lust darauf, den anzuhören?
Ja, sehr, sehr sogar.
Ich auch.
Sehr geschätzte Redaktion. Auf das im Unendlichen und herausgegriffen, en passant, Parallelen sich treffen, gegebenenfalls und in diesem Fokus die Trauer. Insoweit und wie folgt Drama, Bühnenkonzeption und Performance. Ziffer römisch 5. Kaspar Karl Amadeus Frühling oder das Tote gut auskommen miteinander versichert Sattler. Mit anderen Worten, Rezitation, Gesang, Schlagwerk. Konzeptionell ein Novum, evoziert ein Kaleidoskop sowie ein erschütterndes Nachkriegs-Epochenbild. Diesseits sehr früh anlässlich der Urfassung ist genannt ein Zweikampf im kleistischen Sinne, darüber hinaus übergeleitet zu Aichinger. Laut Professor Dr. Jürgen Eder, eher dem Augsburger Literaturwissenschaftler, sodann Institutsleiter für Germanistik an der Universität Bude-Jovice, per 24.07.2018 Professor Dr. Klaus Wolf, für den gesamten deutschen Sprachraum geeignet im Sinne der Überregionalität. Lehrprofessur für deutsche Literatur und Sprache des Mittelalters und der frühen Neuzeit mit dem Schwerpunkt Bayern, in dem es Credo auch dort ein Gastspielchance zu unterstellen, wo absehbar keine vorhanden. Um das Literaturschloss Edelstetten Dialektforum hat es sich gehandelt. Rekurs mitten auf die zweite Szene, respektive Kapitel 2 von 7, auszugsweise. Küche, letztes Quartal, Kohleherd, abends. Protagonist F., Jahrgang 1901, Sattler ohne Angaben.
Wieso denn? Ich suche die Schlüssel, verlege den Geldbeutel, verstecke, ganz recht, junger Freund, meine Brille. Und heute früh, hier, linke Schulter, morgen, übermorgen, zwickt, zwackt, wo? Verrat's Ihnen, sehr erfreut, Bescheid schon unterwegs, abwärts. Jawohl, Herr Oberfahrstuhlführer, zu Befehl, ach, hauen Sie doch ab. In Zukunft, griff Frühling diesen Tonfall auf, dass alle Welt, Hahnemann, geh du voran, alle Welt, und ohne Vorwarnung, der Bruder, wissen Sie, Ihr Herr Bruder schaut gelegentlich vorbei, folgerte Frühling. Es wird Sie nicht interessieren. Der alte Mann sah jetzt müde aus und wirkte abgespannt. Ja, rollt das Brot, und der andere befürchtete mehr, als dass er es erwartete, in Kürze verabschiedet zu werden. Bleib hier, Schorsch, bleib, ist ihm überliefert glaubwürdig, während der Gefangenschaft, dass der Lieblingsbruder beschworen wurde, mehrfach und aufs Eindringlichste das Haus nicht zu verlassen, wie auch sein Leichnam, geborgen erst im Schutze der Dunkelheit. Freilich, ausdrücklich hatte man ihn gewarnt, er werde geschlagen, bis er seiche. Aber wo immer es eine Tür gegeben, sogar offen gestanden, Schorsch, der sei doch lieber drei Schritte daneben, und zwar geradewegs durch die Wand gegangen. Feme und Mord hatten sich gejährt, zum 10. Mal. Pausiert hatte Frühling, durchwandert den Tag, ziellos in Wald und Flur.
Und schlüge ein Herz hierorts, wär's Gruß und Botschaft, Schlag um Schlag.
Copyright Peter Bär. Postskriptum. Kaspar Karl Amadeus Frühling oder das tote Gutauskommen miteinander versichert. Sattler, Copyright Peter Bär. Eine Mitte der 1950er Jahre Epochenbild. Hier, drittes Kapitel, Szene 3 von 7, Rückblende Auszug. Protagonist F, Jahrgang 1901. Sattler ohne Angabe.
Mittig war Frühling untergehakt. Irritiert und erregt zugleich, wenn beide sich an ihn drängten, und soweit er nicht irrte und die Referierende die Weltläufe mundän vermaß, vergessen machte. Aber kaum Fuß gefasst in Braunschweig, ist er beschworen, diesen Kontakt abzubrechen und nicht nachzuforschen, warum ausgewandert werde, Knall auf Fall. Für alle es so am besten, wie auch Palais und Hausstand bereits veräußert seien, aus freien Stücken, sie betonte ausdrücklich, in gute Hände übereignet. Und als er sich erkundigt bei einem Schutzmann, Logierherr schräg gegenüber, wenig später, man kennt sich vom Sehen und weil sein Zimmernachbar wie vom Erdboden verschluckt, ist ihm versichert, dass alles verzeihlich sich einrenken werde. Vermisstenanzeige, wegen Herrn Adamson müßig, das Papier nicht wert, angebrochen eine neue Zeit und bis alles soweit reibungslos, nur eine Übergangsfrage. Darüber hinaus und im Vertrauen, wenn er einen Rat beherzigen wolle, sein bester Kamerad, der Diensthund, zweitbester, sein Volksempfänger, und hatte ihm noch zugerufen, kein Anlass zur Beunruhigung.
Peter Bär, Literatur und Bühne. Performance Ziffer 1.
Am Knochen nagt der alte Bund, bellt gut gelaunt, grad wie ein Hund.
Ja, ein Kaleidoskop.
Ja, unglaublich. Ich hätte noch stundenlang zuhören können.
Ich auch, aber es gibt anscheinend eine Bühnenproduktion hiervon, von dem Text in Gänze.
Da würde ich gern mit Ihnen mal reingehen.
Ja,
das würde mich sehr reizen.
Herr Bär war auch so freundlich, uns ein paar Rezensionsschnipsel mitzusenden.
Ja.
Klingt sehr interessant, klingt sehr aufregend.
Vielleicht gehen wir da mal hin.
Ja, nein, selbstverständlich, wenn die C-Zahlen das zulassen.
Ja. Sind Sie traurig, dass wir jetzt gerade wieder auf so einen schweren Winter zusteuern?
Ja, natürlich.
Was haben Sie gedacht, dass es anders läuft?
Es wird viel gestorben werden, glaube ich fast.
Ja.
Muss man sagen, wird viel getrauert werden auch.
Ja.
Aber was es hilft ja
nichts. Wir hätten es vermeiden können.
Wir nicht, also ja.
Ja, wir nicht, wir zwei.
Es ist halt auch schwierig. Es ist halt auch interessant, wenn die ganze Gesellschaft trauert.
Ja.
Also wissen Sie, das mit dem Trauma, das hat natürlich viel mit Trauer zu tun, nicht wahr?
Ja.
Kennen Sie den Rattenfänger von Hameln?
Kenn ich.
Wie geht die Geschichte, Herr Eisenbart?
Der einer wird verstoßen und dann sagt er, na warte, euch gebe ich's.
Na, aber ist das nicht die ganze Geschichte?
Schon ein bisschen.
Es geht ja darum, passen Sie auf.
Ja.
Die Geschichte kennt man ja soweit, dass eine Rattenplage ist.
Ja.
Und dann kommt ein fremder Mann in die Stadt, sagt, ich bringe euch die Ratten raus.
Ja, macht er.
Aber Geld möchte ich schon auch haben dafür. Macht es und dann kriegt er sein Geld nicht. Und dann wird er sauer und sagt, er kommt wieder.
Und sagen die, hauen Sie bloß ab.
Ja.
Mit ihrer Scheißmusik.
Und dann kommt er aber wieder und macht es nochmal, aber statt Ratten kommen die Kinder und gehen in einer Fassung bringt er sie ihn um, indem er sie in den Fluss lockt. Und in anderen nimmt er sie mit über die sieben Berge nämlich.
Ja.
Und jetzt ist die Frage, weil es gibt nämlich in den Chroniken von Hameln, gibt es nämlich Aufzeichnungen, dass da immer wieder davon gesprochen wird, dass es dieses Event gab, wo die Kinder verloren gegangen sind. Wo die Kinder wechseln. Also es ist quasi
ein... Ist es wahr?
Ja, das steht in den Chroniken drin. Jetzt ist die Frage, warum? Weil es war nicht zu Pestzeiten, das heißt, die Kinder sind nicht an Pest gestorben.
Aber es war schon so mittelaltermäßig.
War mittelaltermäßig, ja.
Also kann man schon sagen, könnte schon sein, dass es war irgendwie so eine Cholera oder was durchgejagt ist.
Das wäre denkbar, aber es gibt halt auch Theorien, dass wirklich Leute quasi die Kinder abgeworben haben, um woanders zu arbeiten zum Beispiel.
Ja, so bei einer anderen Firma.
Oder ein Kult zum Beispiel, dass sich irgendein religiöser Kult gesammelt hat und die Kinder eingesammelt. Das weiß man nicht, das ist Spekulation.
Aber Kult ist auch ein Thema, das würde mich auch mal interessieren.
Ja, aber lassen Sie mal kurz, da ist diese Trauer und da ist dieses Trauma einer ganzen Stadt ja da, einer ganzen Gesellschaft, dass die Kinder vor Jahrhunderten quasi weg und man darf nicht mehr Musik machen auf der einen Brücke in Hameln.
Ist das so?
Ja, man darf keine Musik spielen da. Und da sehen Sie, dass diese Trauer, diese kollektive Trauer, dass die eine unglaubliche Sprengkraft halt auch hat.
Ja. Aber ich frage mich auch, hat das auch was miteinander zu tun? Quasi Trauer und Anfälligkeit für so Kult zum Beispiel. Oder für eben, wenn man jetzt sagt, ich lese jetzt nur noch Telegram. Ich lese gar keine Nachrichten mehr, weil das ist eh alles gelogen.
Ja, wahrscheinlich. Wenn man die Realität, ich meine, gerade so, sag ich mal, alternative Faktenerzählungen.
Das ist für mich Kult. Das ist für mich jetzt schon, heute schon Kult. Der Telegram-Kanal von Bodo Schiffmann. Absoluter Kult.
Ja, jedenfalls, Trauerbewältigung kann halt auch nach hinten losgehen in so einem Fall.
Ja.
Wenn jemand, der dann Soul-Sänger ist zum Beispiel, das macht.
Ja.
Und wissen Sie, das hat ja mit Trauer auch zu tun, Soul, Seele.
Ja.
Soul-Sänger aus Mannheim.
Ja,
und,
stimmt.
Und der singt ja von der Seele.
Ja.
Und es kann, wenn der das macht, ist gefährlich vielleicht, weil dann das Trauer...
Sie haben recht.
Sich verkrümmt im Kopf.
Frau Meisendraht.
Ja.
Sie haben recht.
Mhm.
Wollen Sie hören, worum es nächste Woche geht?
Ja, gerne.
Ich auch. Einen Moment bitte.
Es sind noch 5 Minuten Sendung.
Ja.
Ah! Liebe ZuhörerInnen, hier spricht Magdalena Meisendraht und...
Professor Dr. Hartmut Eisenbach.
Richtig. Wir machen eine Sendung zum Thema...
Physik.
Nein, Literatur. Wir produzieren in liebevoller Kleinarbeit handgeblasene Texte aus ökologischem fairen Trade und senden sie dann hinein ins Radio. Stimmt's?
Genau. Jeden vierten Sonntag im Monat zwischen 16 und 18 Uhr auf Radio Z.
Herr Herr Eisenbart, Herr Eisenbart.
Ja, Frau Meisendraht.
Sagen Sie mir doch bitte nochmal schnell, ich hab's ja vergessen überm Backen.
Ein weihnachtliches Thema.
Ach so, das Thema ist weihnachtlich.
Das Thema ist Wohnen.
Nur einmal im Monat, nämlich am vierten Sonntag.
Ja, zwischen 16 und 18 Uhr. Wir freuen uns, wenn Sie einschalten.
Wir auch.
Ja. Ja, nächsten Monat geht's um Wohnen. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind.
Und wir müssen ja schon, also es
müssen
ist ja
hier schon gefährlich, aufräumen.
Wir wollten ja noch Daphne Elfenbein spielen.
Effenberg.
Und ist dann ist das ja auch eine runde Sache. Wir haben heute sehr viel über Trauer geredet,
Herr Stimmt. Eisenbach. Aber bevor wir müssen jetzt, wir sagen mal Tschüss, hier kommt noch ein Grab und Daphne Elfenbein. Wir sagen auf Wiedersehen, nächsten Monat geht's weiter. Tschüss.
Dieses Grab wird Ihnen präsentiert von Familie Leineweber und Schmackofatz, der proteinreichen Nahrungsergänzung für den vitalen Vierbeiner. Nur echt mit dem Schiff auf der Verpackung.
Trauerweiden sind nicht traurig. Sie haben lediglich ein Bündnis mit der Schwerkraft. Drum lassen sie ihre Zweige runterhängen, statt sie in den Himmel zu stemmen, wie die anderen Bäume, Pappeln zum Beispiel. Überdies können sie ihre Finger ins Wasser tupfen, wenn ihnen zu warm ist. Das ist ökonomisch, ökologisch und nachhaltig. Jawohl. Daphne Elfenbein findet, dass Trauerweiden zu Unrecht auf Friedhöfen herumstehen. Wenn es auf Friedhöfen keine Trauerweiden gäbe, vielleicht würden dann nicht so viele Hinterbliebene weinen an den offenen Gräbern, die im toten Monat November besonders häufig weit auseinanderklaffen und Einblicke in furchtbare Abgründe bieten. Die Möglichkeit, selbst zu sterben vielleicht. Schon bald? Es ist nicht gesund, sich an der Trauer zu weiden und dann einen Baum auch noch Trauerweide zu schimpfen, weil man glaubt, er ließe den Kopf hängen, wie die Menschen es tun. Das stimmt einfach nicht. Drum hat Daphne Elfenbein beschlossen, ihre eigene Beerdigung zu feiern, damit sie noch zu Lebzeiten was davon hat. Schließlich möchte sie wissen, wer sich noch etwas aus ihr macht und wer an ihrem offenen Grab die Augen rollt und mit schiefen Grinsen murmelt. Na, endlich hat sie rübergemacht. Wurde auch Zeit. Na, wartet, euch werde ich zeigen, schwört Daphne Elfenbein, als sie ein Café betritt und es sich in einem schwarzen Sessel bequem macht, um ihr Schreibzeug auszupacken. Nicht, dass sie jetzt einen Beitrag für Eisenbart und Meisendraht schreiben würde, nein, sie zückt den Stift und schreibt in großen Lettern Gästeliste auf den leeren Papierbogen. Dann legt sie eine Pause ein und schlürft grünen Tee. Dazu gibt es ein Quarkkeulchen. Mit dem Löffel sticht sie in die fettgebackene Zuckerhülle und reißt ein Fenster auf, durch das sie Zugriff zur Vanillecreme erhält. Diese wird nun ausgelöffelt und lange im Gaumen zerdrückt, bis alle Geschmacksknospen aufgewacht sind und die Creme gemächlich den Rachen hinunterfließt. Dabei fallen Daphne Elfenbein sämtliche Leute ein, die nicht auf die Gästeliste kommen. Also muss sie noch gar nichts schreiben und kann das Quarkbällchen auslöffeln, bis nur noch eine krosse braune Hülle übrig ist, die sie mit zwei Fingern aufhebt und hineinbeißt. Keine Elektrorollerfahrer, keine Impfgegner, keine Veganer, keine AfDler, keine Fanatiker, Besserwisser und Weltuntergangspropheten und keine, ja was, keine Verwandten. Ganz besonders die sind ausgeladen. Gestärkt von Grüntee und Quarkkeulchen erklärt Frau Elfenbein auch warum. Mit Verwandten verbinden sie noch unerwünschte Reste von Bindung, die ihr Ableben am Ende doch noch zum Drama hochstilisieren können. Also keine Verwandten zum Leichenschmaus. Denen läuft man im Jenseits sowieso über den Weg. Ja, wer soll denn dann eingeladen werden? Die Dame, die immer auf dem Leopoldplatz schläft. Die Säuferin von nebenan. der kleine Inder, der für Lieferando in die Pedale tritt, die Oma, die auf dem Sterbebett noch Sprachkurse gibt, all diejenigen, die ihre selbstgemachten Tontöpfchen, Recyclingtäschchen und Naturseifen auf dem Wochenmarkt verkaufen und alle, die sich ein Talent zum Fröhlichsein bewahrt haben. Auch zufällige Passantinnen sind willkommen. Es gibt englischen Teekuchen und Selleriesalat mit Speckwürfeln. Am Toten Sonntag findet Daphne Elfenbeins Leichenschmaus statt. Motto: Wir taufen die Trauerweide um. Ihr könnt gerne schon mal Vorschläge einreichen unter daphneelfenbein@online.de. Vom Weinen wird gebeten, während der Veranstaltung Abstand zu nehmen. Spenden für die Beerdigungskosten sind willkommen. Es freut sich auf euch, eure Daphne Elfenbein.